Willkommen zurück beim Kompendium des Unbehagens mit dem in Klammern Video-Rollenspiel-Spezial. Bei mir, Norman, sind zwei Michaels.
Hallo.
Und wir sprechen heute über Werte von Tieren und Monstern.
Ja, also jetzt nicht von richtigen Tieren.
Wertvorstellung.
Ach so, ja, nein, ich meine so.
Die Wertvorstellung des Hundes.
Wenn du so eine Katze siehst, was die so für. Wie viel Leben die hat, wahrscheinlich 7, ne? Aber.
Ist nicht so viel, ne?
Kommt drauf an. Das kommt ja drauf an. Also.
Na, aber in welchem Spiel machst du denn weniger als 7 Schaden?
Also. Na, das sind ja deine Lebenspunkte, nicht Leben.
Ja, das stimmt, aber das können wir als beides interpretieren. Aber zuletzt spielte ich irgendein Pen-Paper-System, bei dem man immer nur so 2-3 Schaden macht. Also da kann die Katze zumindest 1-2 Züge überleben.
Ja, das ist nicht so viel. Na gut. Aber ja, Werte von Tieren und Gedöns.
Gedöns,
die
genau.
Die sind meist komisch. Munkelt man.
Die Tiere oder die Werte?
Die Werte.
Findest
Wieso?
Du?
Also ich meine, was also erstmal ist halt generell das große Konzept von so Tieren, dass man sie erstmal verhauen kann für so, gerade in Rollenspielen, so Basis Erfahrungspunkte zu kriegen.
Ja, die sind ja ganz oft so am Anfang irgendwie, hauen ein paar Wölfe oder Wildschweine oder so.
Genau, ne? Oder wenn du halt so die Farm-Quest hast, ne, erlange 7 Wolfslebern und manche Wölfe haben einfach keine Leber.
Richtig, sehr unlogisch.
Ne,
da
musst du auch gegen
Leber,
die kämpfen.
Das alles Sinn.
Und dann musst du halt so ein bisschen, musst du da auch Werte haben. Und ein anderer Hauptaspekt ist ja, dass du, wenn du also eine große offene Welt hast, so ein bisschen lenken kannst, wohin der Spieler geht.
Genau.
Denn wenn du feststellst, die Monster sind viel zu stark für mich, oder die Tiere schon.
Ja. Yeah.
Ne, wenn so ein normales Eichhörnchen schon viel zu krass für dich ist, dann weißt du, in der Gegend solltest du eigentlich nicht sein.
Ja, ich weiß ja nicht, ob es irgendwo Eichhörnchen als Gegner gibt, aber.
Bestimmt,
ja.
Es gibt irgendwo ein Eichhörnchen als Protagonisten.
Das auf jeden Fall, aber ich glaube,
was, Mr. Nuts?
Weiß ich nicht, aber der hat auch.
Nuts ist ein ziemlich leckerer Schokoriegel.
Ja, aber um seine Werte geht's ja gar nicht, denn der ist ja der Protagonist und wir wollen ja über die Nichtspieler-Variante der Tiere
richtig
reden.
Richtig. Ja, was kann denn da so schief gehen? Ich meine, das klingt ja erstmal alles sehr simpel und grundlegend, aber ich glaube, dass das ist sowas, was gerne mal ein bisschen komisch ist und schief geht.
Ja, aber grundsätzlich
oder
ist
im
es
Laufe
ja
des
so.
Spiels schief. Ja.
Grundsätzlich ist es ja so, dass notwendig ist, dass sie in gewisser Weise ähnliche Werte aufweisen wie die Spieler oder die Spielerfiguren.
Mhm.
Denn sonst ist ein Vergleich ja nicht möglich. Und wenn ein Tier keine Lebenspunkte hat, der Spieler aber schon, ist ein bisschen fraglich, wie man es bekämpft.
Ja.
Nur als Beispiel. Also im Grunde braucht es ein ähnliches Wertegerüst. Es ist halt nur dann fraglich, ob sich die Werte dann auch sozusagen vergleichbar darstellen mit dem der Spieler. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, der oft schiefgehen kann, wenn man das eben nicht einheitlich macht. Man kann natürlich sagen, hier Tiere sind für gewöhnlich weniger geschickt mit den Händen im Vergleich zu Menschen.
Ja.
Aber man kann ja trotzdem das Geschick mit den Pfoten einer Katze mit den des Flossens eines Wals vergleichen.
Ja.
Ja.
Ja, also ja. Das ist ja dann die Werte sind ja dann nicht irgendwie 1:1 übertragbar. Das ist ja dann schon auf das jeweilige Vieh anzuwenden, ne?
Richtig.
Also, ich meine, gerade wenn es Geschick heißt und nicht Fingerfertigkeit, ist das ja durchaus auch passend.
Ja, klar.
Wenn du jetzt sagst, Fingerfertigkeit, ist das natürlich bei einem Eichhörnchen ziemlich skurril.
Richtig. Sollte das,
oder bei einem Pferd.
Pfotenfertigkeit, in dem Fall Huffertigkeit heißen, denke ich.
Ja, allerdings. Weil wenn du es mit den Füßen machst, hast du trotzdem FF.
Ja, stimmt. Kommst auf jeden Fall irgendwie drauf. Fußfertigkeit. Aber Fußfertigkeit klingt irgendwie komisch, ich weiß auch nicht. Da Mag ich nicht.
Letzten Endes ist halt aber einfach Logik irgendwie nötig, ne? Im DSA-Regelwerk heißt es irgendwo offiziell, eine Katze kann niemals einen Sahnenstrahl stricken, auch wenn ihre Fingerfertigkeit sehr hoch ist. Und so ein bisschen, muss man das dann trotzdem abkoppeln von den Werten, von den menschlichen Werten beispielsweise, oder setzt du den Wert einfach runter?
Also gerade beim Pen and Paper würde ich sagen, ist dir das ja eigentlich praktisch, also der gesunde Menschenverstand, ne? Sollte das funktionieren oder so, wie du jetzt sagst zum Beispiel, was das Eichhörnchen oder die Katze, die kann keinen Schal stricken.
Eine Katze, ne, kann niemals einen Seidenschal stricken, heißt es.
Genau, ich finde, das ist in der Verantwortung des Spielleiters, dass die Katze keinen Schal strickt, egal wie viel Geschicklichkeit die hat. Also es sei denn, die hat halt unglaublich viel Intelligenz und hat irgendwie einen Zauber, mit dem sie sprechen und lernen kann und sowas. Aber das ist ja, glaube ich, was anderes. Wenn du so eine Katze siehst, die irgendwie, weil du, keine Ahnung, du hast meinetwegen nimm jetzt mal einen Tiger, ne? Eine Katze, die ist ja meistens nicht so ein Gegner, die existieren ja meistens so vor sich hin. So ein Tiger, und der kriegt dann irgendwie so ein bisschen seine Werte ausgewürfelt oder sowas vom Spielleiter, das sagt er dir natürlich nicht. Und der würfelt halt 80 Milliarden Geschicklichkeit, ne? Dann, das rein theoretisch, kannst du jetzt sagen, ja, die ist ja viel geschickter als der Mensch, ne? Aber so als Spielleiter ist das ja schon so ein bisschen deine Aufgabe, dass du dann sagst, ja, den Schal kann sie trotzdem nicht machen.
Richtig.
Ja, das ist ja geschickt im Rahmen dessen, was eine Katze kann.
Ja.
Zum Beispiel halt kratzen oder beißen. Die kann dir dann halt sehr gezielt, die kann dir halt vielleicht sehr gezielt Kratzer zufügen oder so Sachen. Oder kann sehr gezielt springen oder eine Mäuse fangen oder so Sachen. Aber das muss ja im Verhältnis zu dem sein, was es ist.
Genau, Sie kommt halt sehr geschickt den Baum hoch oder so. Aber
ja, genau.
Kann eben keinen Schal stricken.
Kommt vielleicht auch den Baum wieder runter. Aber das können die meisten Katzen ja nicht.
Ja, oder sie wollen.
Da muss die Feuerwehr helfen.
Ja. Richtig. Feuerwehr rufen, richtig. Ja. Die hat so ein Telefon. Eine Katze kann niemals die Feuerwehr selbst rufen.
Weil sie nicht geschickt genug ist für die Tasten.
Ja, richtig. Sind sie mehr Geschicklichkeit hätte. Aber ich will, also in den meisten Fällen sind ja so Tiere eigentlich eher, also als Gegner ja eigentlich eher einfach so Menschen Opfer. Mit weniger Waffen und Möglichkeiten und auch was, wo man irgendwie so relativ einfach eine Entschuldigung hat. Ja, warum triffst du im Wald halt auf einen Bär oder auf einen Bären oder auf einen Wildschwein oder so? Ja, weil es da halt wohnt.
Ja, genau, richtig.
Lebt er, wohnen tut es da, glaube ich, nicht.
Du meinst, es ist halt ein bisschen einfach so ein Verlegenheitsgegner, so wie der
klassische,
die Banditengruppe.
Genau, richtig.
Und ich meine, es bietet sich auch gewissermaßen an, in vielen Spielen fängst du an, gegen Ratten zu kämpfen.
Richtig.
Dann kommt halt später der Bär. Der Bär ist natürlich viel gefährlicher als eine Ratte.
Ja.
Der Schleim, ja, ist ja eher Monster als Tier, um jetzt nur mal bei den Tieren zu bleiben. Ah, klar, Schleim ist auch so ein generischer. Aber da kannst du ja auch so eine gewisse Progression schon einbauen. Das klappt ja ganz gut.
Ja.
Ja.
Ne?
Passt ja auch gerne so, wenn du jetzt im generischen Fantasy-Rollenspiel bist du ja meistens erstmal in einer Stadt.
Ja, oder also in der Stadt, so einem Dorf und im Wald am besten noch.
Genau, im Dorf triffst du erstmal die Ratten und die sind ja erstmal nicht so schlimm. Dann gehst du in den Wald, dann kommt da vielleicht der Wolf, der ist nicht so schlimm. Gehst du tiefer im Wald, kommt der Bär und so weiter. Na, und dann kriegst du so eine relativ natürlich anfühlende Progression an schwierigeren Gegnern.
Ja.
Ja, bis du am Ende dem Drachen gegenüberstehen kannst, genau.
Ja, der ist dann halt die logische Conclusio, ne?
Ist dann... Ja, der ist halt irgendwo im Berg in der Höhle, schlürft Magma.
Und klaut irgendwie irgendwas, so wie die das halt immer machen.
Also ist im Grunde nur eine größere Elster.
Ja, also das ist... Ich finde das ein bisschen untertrieben, aber eigentlich hast du recht, ja. Aber Elstern...
Der Urteil hat halt keine Federn.
Vielleicht wurden die erfunden, weil Elstern als Videospielgegner und Rollenspielgegner nicht so gut funktionieren, weil die dauernd wegfliegen. Und dann haben die sich gedacht, ja, dann machen wir halt eben eine bisschen größere Elster. Kann theoretisch auch wegfliegen, aber wenn du sie in der Höhle bekämpfst, eher nicht.
Das stimmt, aber das ist eigentlich ein interessanter Punkt, denke ich. Das ist eben kein typischer, weil nicht wirklich praktischer Gegner ist. Viele Tiere sind einfach Fluchttiere.
Ja.
Ja.
Und dann haben sie plötzlich einen ganz anderen Zweck, nämlich Jagdbeute. Das ist jetzt bei der Elster natürlich nicht der Fall, aber bei
so
einer
Hase, zum Beispiel. Sag ich mal.
Oder ein Hase, genau.
Genau.
Ja.
Das ist so das klassische, wenn du irgendwie irgendwo was jagen musst, dann ist halt ein Hase oder ein Reh, wenn du was Richtiges haben willst, richtig?
Mhm. Genau. Also ein Hase wirst du jetzt auch nicht mit einer Armbrust unbedingt jagen. Und da ist mit einem Schuss der Hase Matsch, aber.
Ich wollte sagen, kannst ja nicht viel von essen dann.
Aber Dingens, jenseits des Rollenspiels sind natürlich Vögel und Fledermäuse das Schlimmste, was es gibt.
So in,
also jetzt gerade im Bereich Actionspiel.
Ach so, ich dachte gerade so an die Fledermäuse in Mega Man, die nerven mich ja auch immer nur fürchterlich.
Ja, oder Castlevania oder sowas.
Das ist alles, was fliegt und nervt halt. Alles, was nicht auf dem Boden festsitzt.
Also das ist das Schlimmste, was es gibt. In einem Rollenspiel geht's ja meistens noch, da ist auch gar nicht so viele fliegende Gegner.
Ja.
Aber das ist meist ganz, ganz schrecklich. Weil die halt auch klein sind und schnell und kommen und gehen und gehen halt nicht fliegen.
Ja.
Furchtbar. Furchtbare Biester. Ja.
Dann doch lieber.
Aber im Grunde ist das ja...
Ja.
Nee, red du.
Im Grunde ist es ja einfach eine andere Form des Vorteils auch im Kampf. Nämlich das in Anführungszeichen bessere Ausweichen, wie auch immer das dann berechnet wird. Können wir gleich zu kommen. Mhm. Geht ja hier um Werte. Oder dieses einfach, ich bin da mal weg oder kleiner sein und schwieriger zu treffen im Allgemeinen. Mhm. Andere, wenn du jetzt ein Nashorn hast, das wirst du schon irgendwie treffen, aber dafür hält es natürlich auch gut was aus.
Du musst halt öfter treffen.
Ich war gerade 2 Minuten weg, ich bin gleich wieder da.
Oh. Machen wir weiter, oder?
Muss er. Machen wir weiter.
Gut.
Keine Gnade. Es ist halt so ein, wenn du Schwert treffen kannst, dann hält es nicht so viel aus.
Genau. Was ja auch, meistens auch so nur logisch ist.
Sehr logisches
ist,
Ding.
Wenn du die irdische Logik anlegst, natürlich kannst du mit einem Schwerthieb auch den Adler halbieren. Aber mit dem Nashorn ist es schwierig.
Ja, halbier mal so ein Nashorn mit einem Hieb, da musst du schon ordentlich zuhauen. Ja. Das ist schon ein Ding. Ja, aber haben wir auf jeden Fall viel relativ sich natürlich anfühlende Progression. Aber mein Problem ist dann relativ bald, dass wir dann an den Punkt kommen, wo du die normalen Tiere durch hast und dann kommen stärkere Monster. Dann hast du aber irgendwann den nächsten Wald. Dann kommen wieder Waldtiere.
Was ja auch nur logisch ist.
Richtig, aber dieser Meister irgendwie krasser als die letzten Waldtiere.
Richtig, und gleichzeitig ist im Wald aber auch ein Dorf bevölkert von normalen Menschen. Die haben aber anscheinend keine Schwierigkeit mit diesen stärkeren Tieren.
Richtig, und deswegen gibt's für mich ganz oft bei diesen Tieren und Tiergegnern und generell gibt's für mich ganz viel Logikfehler in Videospielen.
Wo ist der denn?
Ja, kann ich gut verstehen.
Ja, wir haben gerade angemerkt, du hast einmal diese natürliche Progression mit den Waldtieren, ne? So, und dann hast du zwischendurch andere Gebiete mit anderen Gegnern, die noch krasser sind, so keine Ahnung, welche Soldaten oder was, und dann kommst du in den nächsten Wald, dann sind aber wieder Waldtiere, die sind aber irgendwie wieder krasser als die letzten Waldtiere, und da ist aber trotzdem ein Dorf mit ganz normalen Menschen, die aber irgendwie kein Problem mit diesen Waldtieren haben, und das ist alles irgendwie so ein bisschen komisch.
Die Tiere haben dann andere Farbe. Sind dann
andere Farben und sind stärker. Ja. Und das ist immer so ein bisschen, wo man mal die Logik aussetzen muss, damit es irgendwie funktioniert.
Ja.
Ja. Ne, das ist aber auch generell halt dieses Videospielproblem gerade. Im Pen and Paper ist ja nicht ganz so krass, weil du halt viel, viel langsamer auflevelst.
Oftmals,
aber gerade in Videospielen bist ja relativ schnell im Auflevel meistens und dementsprechend wirst du relativ schnell stärker und kriegst relativ schnell bessere Ausrüstung und dementsprechend brauchst du ja stärkere Gegner. Und dann musst du halt quasi wieder ähnliche Dinger bringen, die plötzlich viel stärker sind, was irgendwie wenig Sinn ergibt. Aber das ist ja generell so dieses Progressionsproblem. Warum bist du jetzt plötzlich in einem anderen Dorf und die haben viel, viel bessere Waffen als im ersten Dorf? Hatten wir gleich schon mal diskutiert.
Mhm. Ja.
Na? Auch so ein Problem und was man halt sonst auch hart ist, dann gehst du zurück ins erste Gebiet und dann sind da halt die Gegner alle super schwach.
Genau.
Ja.
Was ist die Alternative? Du lässt die Gegner mit dem Spieler zusammen aufleveln, was da wieder ganz andere Probleme verursacht.
Oder du versetzt je nach Gebiet den Spieler dann eben wieder zurück auf den vorherigen Level.
Das macht aber keinen Spaß.
Ach nu, aber das wäre eine weitere Alternative. Um dich eben wieder den Tieren und Monstern etc. anzupassen.
Aber wie begründet man das?
Das lässt sich logisch nicht begründen. Das ist ja reine
Spielrationalität. Das ist ja das, was Metroid mal über die Spiele verteilt macht. Du fängst ja die Spiele meist an mit voller Ausrüstung und dann wird dir die aus irgendwelchen dubiosen Gründen genommen und du musst alles wieder einsammeln.
Ne, also meist gibt's ja irgendeinen Grund.
Ja klar, die denken sich da irgendwas aus, aber es ist halt auch so ein bisschen bizarr hanebüchen. Und wenn du das jetzt noch in einem Spiel regelmäßig hast, so bei jedem, da wirst du ja wahnsinnig als Spieler.
Aus dem Katze sind Pen and Paper nicht bringen, weil das extrem frustrierend ist.
Nein, Pen and Paper sowieso nicht. Da bist du ja auch so langsam mit der Progression, dass es erstens nicht ganz so ein Problem ist und zweitens, ja, da ist dann noch viel frustrierender, wenn dann dein bisschen Erfolg, was du hast, auch noch verschwindet.
Genau.
Ja, also das ist, dann ist die Frage, mache ich dann vielleicht auch die Welt so richtig offen, dass ich starke und schwache Monster überall verteilt habe?
Ja.
Das hat ja, glaube ich, Witcher 3 ein bisschen so gemacht.
Ja, ich,
ne, da konntest du ja irgendwo rumlaufen und plötzlich kommen dann stärkere Gegner, dann kommen wieder schwächere, dann kommen wieder stärkere. Kann man machen. Oder eben, du hast dann so dieses Nachgebiet, wird es plötzlich krasser.
Also per se fehlt aber möglicherweise auch wieder. Entschuldigung, wir fangen ständig gleichzeitig an hier.
Ja, das ist okay. Per se finde ich ja eigentlich den Gedanken, dass du irgendwo hingehen kannst, so in so ein, ich sag mal, so ein Subgebiet und dann findest du da plötzlich das Vieh, das irgendwie 40 Level höher ist als du, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Also das mag ich ja eigentlich ganz gerne. Ich finde das gut, wenn das irgendwie nicht alles so die komplett durchgehende Progression ist von, ja, jetzt bist du halt Level 10, jetzt gehst du in das und das Gebiet, jetzt bist du 15, jetzt gehst du da und dahin und so weiter und bla bla bla. Das ist halt langweilig und eventuell beißt sich das auch mit dem Tempo, in dem du die eigentliche Handlung erledigst.
Und da ist ja auch das Ding, gerade bei einer offenen Welt willst du ja vielleicht auch einen Grund haben, in ein anderes Gebiet zurückzukehren. Ne, und dann kannst du ja ruhig machen, dass so die normalen Wald- und Wiesengegner nicht ganz so krass sind, aber dann halt an bestimmten Punkten stärkere sind.
Ja.
Ne, an denen du vielleicht auch vorbei musst, um weiterzukommen.
Richtig, und dann gehst du halt irgendwann, denkst du dir, jetzt kann ich mich irgendwie 50 Stunden später, kann ich mich endlich an diesen Idioten da rächen.
Genau.
Und dann kassieren die halt.
Genau, das ist schon gut, aber es ist halt ein bisschen, also wenn du halt das ganze Gebiet so machst, dass da krassere Gegner sind, ist halt unrealistisch.
Ja, dann sollte das vielleicht halt auch so das krassen Gebiet sein und nicht so das, wo halt zufällig Leute noch ihr Dorf bauen, sondern so halt so, hier ist halt das, wo alles komisch und böse ist und sowas.
Das Tod- und Verderbensgebiet.
Genau, richtig. Also, aber dass du irgendwie, weiß nicht, meinetwegen, du kannst mir zum Beispiel schon sagen, du bist halt voll der Lappen am Anfang, das heißt, so ein Schwein ist halt Level 1 und so ein Bär ist halt Level 15. Das heißt, der Bär, der fletscht dich dann halt irgendwie die ersten 10 Stunden des Spiels, meinetwegen. Und dann kommst du später zu den Bären zurück und haust ihn halt um. Das, du musst ja nicht irgendwie, du musst ja nicht einen Drachen in die Ecke packen. Wobei, es ist zumindest lustig, ja, so ein bisschen Kingsfield-mäßig, wo du am Anfang aus in die falsche Richtung gehst und das ist irgend so ein komischer Riesen-Oktopus, der dich auffrisst oder sowas.
Geil.
Finde ich eigentlich ganz, ganz witzig, aber wenn du das, glaube ich, überall machen würdest, wird es halt irgendwann nicht mehr lustig. Also nicht in jedem Spiel, sondern in jedem Gebiet und an jeder Ecke und so.
Es gibt natürlich in gewisser Weise auch wieder ein Logikproblem dabei, wenn du einzelne oder eben gar nicht so vereinzelte, deutlich stärkere Wesen da hast. Denn die sind ja auch für gewöhnlich größer und dann hast du ein Problem mit Revier und Nahrungsversorgung.
Ja.
Das wird ja meistens einfach vollkommen ausgeblendet und die Tiere sind halt da, ne? Die sind halt da und die sind, die schnetzelst du. Andere Gründe haben sie ja meistens nicht, um da zu sein. Aber wenn man das eben logisch betrachten würde, wirst du nur einen, ich weiß nicht, Monster 1 in einem Gebiet von, was weiß ich, einem Quadratkilometer haben, weil es sich andersweitig nicht ernähren könnte.
Wahrscheinlich, ja. Also klar, ja. Natürlich, da kommt es ja so ein bisschen darauf an, was du für eine Art von Spiel machst. Also es gibt ja du kannst ja in einem Rollenspiel, wenn du das alleine, also ein Einzelspieler-Rollenspiel, kannst ja theoretisch Gegner auch so auslegen, dass die einfach nicht wiederkommen. Das heißt, du hast halt einen Bären, haust du den Bären um und dann ist er halt weg. Was dann aus Gründen von leeren Spielwelten ja gerne gemacht wird, ist zum Beispiel, wenn du in den zweiten Akt kommst, wird halt irgendwie, verändern sich Sachen oder vielleicht gibt es einen kleinen Zeitsprung, bis dahin sind irgendwelche Tiere wieder da oder sowas.
Was vielleicht geil wäre, nehmen wir mal an, du hast eben das Revier des Bären. Ja, und dann machst du das Spiel so richtig, was Peter Molyneux geil finden würde. Ja. Sowas, ne? Zum Beispiel, du besiegst diesen Bären und er ist dann permanent weg. Und dann kommen aber andere Tiere, die das Revier übernehmen. Dann kommen meinetwegen die Wölfe.
Ja.
Dass du da dann andere Gegner hast, die vielleicht nicht ganz so krass sind, aber dafür mehr. Oder ja. So. Da könntest du halt, glaube ich, ganz cool mit spielen.
Das glaube ich auch, ja.
Ne? Wieder an dem Beispiel mit den Akten. Du musst ja jetzt nicht nach Akt 1 den Bären durch einen Level 2 Bären, also durch einen cooleren Bären ersetzen. Du kannst den
Der Bär ist weg und dann kommen halt Wölfe. Und bei Wölfen kannst du sagen, das ist ein Rudel, die müssen ja nicht permanent sterben. Da kannst du ja auch ruhig sagen, da kommen halt welche nach. So. Das ist ja ein ganzer Haufen. Ne? So, dass du dann halt den einen großen krassen gegen kleinere, schwächere, aber dafür mehr austauscht, die auch dann wiederkommen. So wäre vielleicht eine Option, dass du einfach ein bisschen Variation hast und ja. Könnte man, glaube ich, machen. Oder dann kommt vielleicht auch irgendwann der krassen Wolf.
Der krassen Wolf. Ja, irgendwann kommt dann der heißt dann irgendwie Dire Wolf oder sowas. Oder krassen Wolf oder was weiß ich.
Ja. Varg.
Ja, richtig. Bark. Danke. Ja. Wer war das? Das war glaube ich nicht Tolkien, oder? Das hat bestimmt vor ihm wer schon erfunden.
Ich weiß es tatsächlich nicht. Also das Wort müsst ihr nachgucken.
Ja, da hat halt jemand Wolf falsch geschrieben, so mir auf der Tastatur ausgerutscht.
Wölfe in der nordischen Mythologie, ja. Sagt Wikipedia. Vom urgermanischen Vargas, Würger.
Das ergibt Sinn, ja.
Ja, die würgen mich auch immer, diese scheiß Wölfe. Ja, aber ja, wirklich, ich glaube, da könnte man viel Spaß mit haben, wenn man dann die Muße hat, das einzubauen.
Ja. Auf jeden Fall.
Ne? Wie so wachsende Bäume. Ja. Also, ja. Und wie da könnte man halt auch logisch erklären, dass dann vielleicht auch halt anders starke Gegner kommen.
Ne? Ja, und eben auch ein bisschen. Also, ja. Heute haben wir das.
Heute ist schlimm. Ja, ich meinte so, du kannst ja auch zum Beispiel Tiere durch menschliche Gegner setzen und sowas irgendwann. Also gerade wenn die ausgerottet werden, dann ergibt das ja irgendwie schon Sinn, dass sich da irgendwie Leute niederlassen. Oder meinetwegen, du kannst die auch durch menschliche, freundliche Leute ersetzen. Das geht ja auch. Aber
du kannst ja auch sagen, wenn so ein Gebiet von so schlimmen Tieren belagert wurde, dann machst du die Tiere weg, da kommen Menschen und bauen ein Dorf.
Genau. Und Das schafft ja irgendwie auch eine ganz andere Form von Atmosphäre und finde ich ziemlich gut.
Ja.
Weil dann eben das Handeln des oder der Helden einfach Auswirkungen hat.
Ja.
Ja.
Also klar kann man so alle Tiere ausrotten und hast leeren Wald, aber das Ergebnis ist ja eher mäßig spannend.
Richtig, richtig. Na, also ich meine, bei so generischen Tieren, die können ja ruhig wiederkommen. Also das muss ja nicht permanent ausrottbar sein.
Ja, irgendwie so Wildschwein oder sowas, da gibt's halt genug von.
Ja, aber wenn du halt schon sagst, du hast, sagen wir mal so generell deine Open World voll mit normalen Tieren, die mehr so Deko sind oder falls du mal was jagen musst, falls du jetzt meinetwegen ein Crafting-System hast oder irgendwas zu kochen oder so, dass du dann da deine Rohstoffe herkriegst, also hat ja auch zum Beispiel Elden Ring, dass du auch ganz normal Tiere überall rumhocken.
Die sind halt
das heißt, dass du dir Pfeile bauen kannst.
Ja.
Na? Und dann halt ein paar krassere, je nach Gebiet, die dann eben so ihre Reviere haben und so weiter. Und wenn du die weghaust, die können ja permanent weg sein, dann können ja andere kommen. Ne? Und ja, die könnten dann natürlich auch wieder die normalen Tiere, die da rumlaufen, dann fressen, weshalb dann wieder Platz für andere kommt. Ein ewiger Kreislauf.
Richtig.
Ewige Veränderung.
Die einzige Konstante.
Ja. Aber das wäre halt, glaube ich, mal ganz cool. Meistens ist es ja, also ich kenne kein Spiel, wo das so ist.
Ja, meistens ist es ja relativ statisch oder halt eben, es verändert sich halt so sehr geskriptet. Also klar, ist mir schon klar, dass das alles geskriptet ist. Ich bin auch nicht doof, ne? Aber es geht ja bei, wenn man von nicht geskriptet spricht, geht es ja nicht darum, dass man tatsächlich meint, dass das komplett emergent ist, sondern halt dir so tun kann, als würde das so passieren.
Ja, meistens ist ja eher so, du kriegst Quest XY, wo es heißt, geh da hin und töte die Wölfe, dann gehst du hin, tötest die Wölfe und da wird ein Dorf gebaut. Und du spürst, das ist ganz klar Teil der Handlung.
Ja.
Und das könnte halt einfach wegfallen, indem man es zum Beispiel keine Quest gibt und das dann einfach geschieht.
Mhm. Ja.
Und vielleicht auch nicht groß mit einer Videosequenz angekündigt wird, wie sie das Dorf noch bauen oder so, sondern machst da halt und irgendwann kommst du da wieder hin und denkst, scheiße, da ist ja plötzlich ein Dorf. Sieht anders aus wie beim letzten Mal. Dann wird vielleicht noch deine Karte aktualisiert, ne, wo vorher noch ein Wald war, ist jetzt ein Dorf drin.
Ja.
Und huch, cool. Ne? Einfach ohne alles anzukündigen. Ne? Auch ein bisschen, wie es Elden Ring zu Anfang mal gemacht hatte. So, da steht irgendwo ein Typ, der sagt, oh, meine Burg wurde von Monstern infiltriert. Dann findest du irgendwann eine Burg mit Monster, machst die Monster tot. Und ich sage, ach, da war doch dieser Typ, ich quatsch nochmal mit dem. Und dann hat er halt seine Burg zurück. Ne? Und du warst dir gar nicht mal sicher, dass das eine Quest war.
Richtig, du kannst ja auch vorher machen. Also das ist ja eine der schönen Sachen an diesem Spiel, dass du sehr viele Sachen in dieser offenen Welt halt einfach tun kannst.
Genau, und so fände ich das eigentlich ganz geil.
Ja.
Ne, wenn du über so ein System dann Veränderungen in der Tierwelt quasi verursachst.
Ja.
Ja. Ich meine, Pen and Paper kannst du das locker machen.
Ja, das ist überhaupt kein Problem, genau.
Da brauchst du ja nicht viel dazu. Ja, ich glaube, das so zu ersetzen und zu verändern, ist halt, wie gesagt, das ist halt eher so ein Programmierproblem als
ist halt wahrscheinlich kackaufwendig.
Ja, richtig. Genau.
Und da hat Pen and Paper einfach diesen Kreativitätsbonus.
Was wir einfach sagen, dass das so ist, ne?
Genau.
Also, ja, ihr seid jetzt dahin und letztes Mal war jetzt halt ein Dorf. Ja, Punkt. Okay, gut. Glaube ich dir halt. Du musst jetzt keine aufwendige Konzeptzeichnung in dieses Dorf machen oder sowas.
Richtig. Auch finde ich schon.
Ja, ich finde, fänd ich auch lustig. Also, aber musst du halt nicht, ja.
Ja. Übrigens, Stichwort Konzeptzeichnung. Ich möchte nur mal ganz kurz anmerken. Ich habe neulich mal wieder mit so einem komischen KI-Bildgenerator rumgespielt.
Ja.
Und da gibt's einen, der hat als Stil tatsächlich so Weltkartenerstellung. Da kannst du ja in deine Rollenspiel-Weltkarten quasi generieren lassen. Das finde ich irgendwie ganz putzig.
Die Rollenspielkarte generieren lassen, da drehst du einfach irgendwie Europa um 180 Grad und gut ist.
Hast du einen. Oder das, ja. Aber ich finde das eigentlich so, also ich meine, noch funktioniert es natürlich nicht so richtig geil, aber das finde ich eigentlich eine ganz nette Idee, dass man Spielleitern über sowas ein bisschen Arbeit abnehmen kann.
Ich wollte gerade sagen, es macht halt vieles einfacher und schneller.
Ja. Du tippst ein bisschen ein, was du so brauchst, unbedingt, und dann kommt da plötzlich eine Karte raus, finde ich eigentlich ganz cool.
Ja.
Ja. Ist dann halt wieder das Gefährliche, wenn dadurch irgendwie Leute ersetzt werden, die an sowas arbeiten. Dann wird es wieder ein Problem.
Ja, klar, das natürlich, nee, aber deswegen meine ich jetzt auch spezifisch für Pen and Paper, um dem Spielleiter ein bisschen Arbeit abzunehmen.
Ja, nee, das für sowas
ist relativ legitim. Wenn jetzt wenn du jetzt nicht wie bei DSA eine fertige Welt hast oder so, sondern dir deinen Kram selber machst, dann finde ich das eigentlich ganz cool. So, ne? Nimmt ja keinem den Job weg, macht mir das Leben ein bisschen einfacher. Finde ich gut. Ja, wollte ich nur gerade einwerfen, weil irgendwie gerade drauf kam.
Ja, aber die meisten Pen-Paper-Sachen, die ich bisher gespielt habe, die waren immer in einer Welt mit festgelegten Karten. Da bräuchte man sowas natürlich nicht. Mhm. Also gerade wenn es irgendwie 1920 spielt, ja, dann gab es die Welt halt. Die sah halt so und so aus. Da kannst du jetzt nicht viel dran drehen.
Ja.
Aber ja, natürlich irgendwie, gerade für so, ich denke, für so kleinere Sachen ist das wahrscheinlich ganz praktisch. Mhm. Wie, keine Ahnung, der Wald XY, der ist ja wahrscheinlich nicht festgelegt, wie der aussieht in den meisten Settings, jo. Szenarien.
Ja, nee, also ist schon ganz cool. So, man kann das ja auch sinnvoll nutzen. Ja, aber zurück zu den Tieren. Habt ihr irgendwie vielleicht mal was sehr Kurioses erlebt mit so Tier- und Monsterwerten?
Also, ich finde ja mal, es gibt ja mal diesen angeblich ganz witzigen Punkt, dass Wölfe irgendwie Geld dabei haben, aber das habe ich noch nie im Spiel gesehen. Also, das höre ich immer nur, dass irgendwie Leute sagen, haha, der Wolf, denn im Rollenspiel, der droppt dann Geld oder so. Aber ich glaube nicht, dass ich mich daran erinnern kann, dass der das jede getan hat.
Das ist halt so ein Ding, was du ganz gern in so diesen alten, generischen JRPGs hast.
Ja.
Wo einfach pauschal jeder Gegner Geld droppt.
Genau.
Ja, weil du halt einfach fürs Kämpfen sozusagen Geld kriegst, ne?
Genau. Richtig, richtig. Da hast du es auf jeden Fall. Also, das ist bestimmt irgendwie in alten Final Fantasies oder so ist das mit drin.
Beispielsweise, ja.
Dass du,
aber auch bei moderneren Spielen, das ist vielleicht nicht unbedingt Geld, aber plötzlich ein Heiltrank oder sowas, was genauso ein Quatsch ist.
Mhm.
Ich glaube, wir haben das Thema in der Geldfolge auch schon mal angesprochen, ne?
Ja, ich glaub, die aber Folge beim Schleim ergibt Sinn.
Ja, der Schleim, der kann alles Schleim dabei haben.
Sinn. Das
ja. Ja, das ist der praktischste von allen Gegnern. Der kann halt einfach alles haben, außer vielleicht irgendwie was größer ist als er selbst. Der wird's komisch.
Ja, oder spitz. Dann
außer vielleicht Wasser.
Wasser wäre auch komisch, ja. Aber ein Glas war eine Flasche Wasser ging wieder. Eine geschlossene.
Ja.
Ja, außer sie ist zu spitz.
Ja, stimmt. Aber die meisten geschlossenen Wasserflaschen sind nicht so spitz.
Das stimmt.
Die meisten offenen auch nicht, aber das ist was anderes. Aber habt ihr irgendwie ein Lieblings Gegnertier im Rollenspiel?
Ein Lieblingsgegner.
Das muss jetzt auch nicht was sein, was das ganz große Gefühl in euch auslöst, ne? Sondern, aber weiß nicht, so zum Beispiel einfach so ein Bär. Denn bei so einem Bär, weißt du, der ist schon ein bisschen krasser. Der wahrscheinlich, davon gibt es nicht so viele. Wahrscheinlich ist da irgendwas Gutes bei dem. Man muss sich ein bisschen anstrengen. Das ist zum Beispiel schon so ein. Also das ist jetzt nicht mein Lieblingstier, aber so das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, warum der interessant sein könnte.
Ich weiß einen sehr spezifischen Fall, wo sie mit einem sehr generischen Tiergegnertyp was Lustiges gemacht haben.
Sprich.
Und zwar ist das Shining Force 2.
Ja.
Wo es halt die generischen Riesenratten gibt, die gibt es ja überall. Ne? Aber irgendwann triffst du einen Riesenratten, die halt eigentlich normal groß sind, aber deine Heldengruppe wurde halt geschrumpft. Das sind also normale Hausratten, die kriechen da halt rum, aber weil du halt geschrumpft bist, sind die plötzlich riesig groß und sehr gefährlich. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz nett. Ich mag auch generell so, Heldengruppen werden geschrumpft und deswegen sind plötzlich die Tiere alle groß und gefährlich.
Ja.
Das finde ich immer ein super Ansatz.
Da habe ich ja mal ein Abenteuer mit gesprengt. Habe ich, glaube ich, mal schon mal erzählt. Und du, also der alte Michael war ja auch mit dabei.
Ja.
Weißt du es noch?
Erzähl noch mal.
Erzähl mal, genau.
Im Grunde
sind
wir als Helden auch geschrumpft worden und es ging um so ein Insekt als Endgegner und dieses Insekt sollte nachher ungefähr unsere Größe haben durch diese Schrumpfung. Es ist aber, bevor wir geschrumpft wurden, schon um uns herum geflogen und mein Held hat einfach danach geschlagen, wie so bei einer Mücke. Und die Probe war extrem erschwert, aber ich habe glücklich geworfen und habe dann den Endgegner zerquetscht. bevor er Endgegner werden konnte.
Ja, finde ich gut. Aber sowas sollte dann halt auch durchaus in Spielen möglich sein. Also,
und ich fand das sehr gut, dass es möglich wurde, genau.
Ja.
Denn klar, es hat so ein bisschen es hat den Endkampf zwar nicht stattfinden lassen, aber es war einfach die Logik, die dadurch blieb.
Ja, und das ist ja auch sowas, was im Videospiel dann so für Speedruns und so Kram geil ist.
Ja, wenn du irgendwie was vorher kaputt machen kannst. Das ist ja so ein bisschen das Prinzip, hinter der Immersive Sim, dass du was, der Gedanke ist ja, dass du siehst was und du fragst dich und du denkst dir, das sollte so und so funktionieren und dann funktioniert es tatsächlich so. Denn in den meisten Spielen funktioniert es halt nicht, weil das halt, wie du meistens zu aufwendig ist oder daran eventuell gar nicht gedacht wurde oder das programmiertechnisch zu schwierig ist oder was weiß ich.
Ja. Ja, aber manchmal klappt es ja auch eher durch Zufall.
Ja, klar. Also dann ist immer so die Frage, wie sind da zum Beispiel so Flags gesetzt und sowas, wenn du irgendwie was vorher schon machen kannst, reilt das Spiel das überhaupt, dass du das schon gemacht hast, oder setzt sich das dann halt einfach an diesen Punkt und sagt, ja, hier, viel Spaß damit, du hast ja noch nicht genug.
Ja. Ja, gibt's ja öfter mal, keine Ahnung, du siehst irgendwo in der Ferne schon die Boss-Arena und da steht der Boss schon drin. Ja. Wenn du am richtigen Ort stehst, kannst du ja halt schon irgendwie mit einem Bogen wegschießen oder so.
Ja.
Ne? So Geschichten gibt's ja manchmal.
Ja, um auf mein Beispiel von eben zu kommen, mit diesem Endgegner, der dann nicht stattgefunden hat, das ist tatsächlich ein sehr interessantes Wertephänomen, würde ich sagen.
Mhm.
Denn dieser Endgegner hat dementsprechend ja veränderliche Werte. So als kleines Insekt kannst du davon ausgehen, dass er vielleicht einen Lebenspunkt hatte, womit auch niemand gerechnet hat. Also das wird der Spielleiter in dem Fall einfach mal spontan entschieden haben, klatschen und tot, wie eine Mücke halt ist.
Das ist auch logisch.
Aber wenn wir geschrumpft worden wären und der Gegner so groß gewesen wäre wie wir, dann hätte er wahrscheinlich auch eine ähnliche Anzahl an Lebenspunkten etc. gehabt.
Ja.
Was aber interessant ist, denn eigentlich hätten wir ja an Lebenspunkten sinken müssen.
Ja, das ist dann halt die, weil es einfach leichter ist, die als Rechnung zu sagen, natürlich. Ja, der hat jetzt halt mehr im relativ gesehen natürlich. Halt.
Und vor allem möchte man nicht sämtliche Werte von allen möglichen Waffen und so weiter auch ändern müssen.
Ja.
Aber das ist natürlich in dem Fall ganz spannend gemacht, ohne dass irgendwer überhaupt drüber nachgedacht hat.
Ja, aber es ist großartig.
Auf jeden Fall.
Sollte das halt sein, ja. Ja, war gut. Haben wir gut gemacht. Ja. Und genau. Ja, Michael, hast du denn irgendwie ein tolles
für ein Tier? So ein Lieblingstier?
Ja.
Nicht als Gegner, aber ich mag, wenn Schildkröten irgendwo sind, wenn die da so rumstehen. Schildkröten und Pinguine, die gibt's viel zu selten in Videospielen.
Ja, dafür gab's ja bei Elden Ring den Hund.
Ja, genau, da gibt's die Hunde, die sind sehr gut. Also Hunde und Wölfe sind natürlich, eignen sich auch super als Gegner, finde ich, weil du die
Ich meine den anderen Hund.
Ja, ich weiß. Der Schildkrötenhund. Aber Hunde kannst du halt, mit denen kannst du ja sehr viel machen praktisch. Also die können sehr agil und schlau sein, wenn das irgendwelche komischen Ultrawölfe sind. Aber die können halt auch so ein bisschen, die halten halt nach vorne und drücken Angriff, so mäßig drauf sein. Ne?
Ja.
Vielleicht sind die so ein bisschen kaputt, dann können die nicht mehr viel. Vielleicht haben die ein Schwert im Maul. Könnte ja auch sein. Fletschen die dich halt damit. Also Wölfe finde ich sehr, sehr praktisch, weil die einfach sehr viele Bereiche haben, die irgendwie abdecken können.
Ja, was mich dann halt ein bisschen stört, ist, dass die halt in jedem, also generell Tiergegner sind ja in jedem Spiel drin.
Ja.
So ein bisschen so, ja, schon wieder.
Ja, der Wolf ist überall, das stimmt. Den wirst du irgendwie nicht so.
Ja, auch die Riesenratte. Ja,
genau.
Ne? Und das finde ich dann wieder ein bisschen schade, wenn du halt sagst, du machst so Tiergegner. Du hast halt immer dieselben.
Ja, sonst musst du ja welche ausdenken.
Selbst wenn du so eine Science-Fiction-Variante machst. Na, und das, also ich meine, gibt doch genug irgendwie Tiere in der Welt. Man sollte vielleicht auch einfach mal ein bisschen interessantere Settings machen.
Ja.
Das ist auch das Ding, dass das meistens so das generische mitteleuropäische Fantasy-Setting ist.
Ja.
Und dementsprechend hast du halt dieselben Tiere. Würdest du jetzt einfach mal sagen, du machst ein Rollenspiel mit so einem Afrika-inspirierten Setting oder ein Australien-inspirierten Setting. Da hast du ja dann schon einfach direkt ganz andere Tiere.
Kommt so ein Känguru an den Boxtisch.
Ja, ist doch geil. Ja,
fand ich auch
gut. Wo wurdest du schon mal, in welchem Spiel wurdest du schon von einem Känguru weggeboxt?
Tekken.
Ja, gut. Aber in welchem Rollenspiel? So.
Ich glaube, weiß nicht, ob es da so viele gibt. Das stimmt. Ne?
Und das finde ich ein bisschen schade, dass du einfach dadurch, dass das alle Fantasy machen und Fantasy heißt so dieses Mittelalter-Ding, bist du da so limitiert. Was für Tiere würdet ihr denn gerne mal in so einem Spiel sehen als Gegner? Also Känguru natürlich, super geil.
Ja, also in einem Fantasy-Spiel könnte ich meinetwegen auch welche ausdenken, finde ich gut.
Ebenso.
Ja klar, aber bleiben wir mal bei realen Tieren. Ach, was würdet ihr gerne mal sehen?
Also Känguru, ich mein, ausgedacht ist halt sehr guter Kandidat, finde ich.
Ja.
Ansonsten, wodurch halt jedes Tier mal ein bisschen komischer aussieht, wenn du ihm einfach die falsche Größe gibst. Also die meisten Tiere werden eigentlich besser, wenn sie einfach nicht die richtige Größe haben, die sie eigentlich haben sollten. Keine Ahnung, so eine Krabbe oder sowas, die zum Beispiel extrem lustig aus, wenn die sehr groß ist.
Die Krabben sehen halt immer lustig aus.
Genau, ja. Da können die nichts dran ändern. Das sind Krabben, sehen ja halt witzig aus. Aber ich glaube, so ein Känguru, da hätte ich auch, glaube ich, so ein bisschen. Ich fühle mich auch immer so schlecht, wenn ich irgendwie in Spielen gegen Affen kämpfen muss, weil ich immer denke, die sind irgendwie. Irgendwie sind die sind ein bisschen zu schlau. Da gib mir lieber den Wolf wieder.
Ja. Was ich auch geil fände, wäre ein gigantischer Mistkäfer. Der rollt dich dann halt zu Tode.
Ja.
Ihr wisst, was ein Mistkäfer ist?
Ja, klar, natürlich.
Ja, das wäre doch, also gerade in so Jump'n'Runs und so Kram hast du auch ständig irgendwelche Sequenzen, wo du einen Berg rauf musst und irgendwelchen Kugeln ausweichen musst. Mach doch da einfach einen Mistkäfer oben hin. Das wäre doch mal geil.
Der
rollt halt Scheiße auf dich.
Ja. Na, geil. Wieso nicht?
Ne, also generell große Insekten immer gute Gegner.
Also ich glaube, spannend ist es, wenn man etwas bekommt, was man nicht erwartet. Und das kann ja schon dadurch sein, dass man ein Tier dort bekommt, wo es eigentlich nicht hingehört. Es aber insofern verändert ist, dass es sich anpasst oder angepasst ist. Das geht da auch relativ einfach. Du kannst auch den typischen Wolf nehmen, den setzt du aber in den Dschungel. Da rechnest du nicht mit dem Wolf. Oder du kannst den Elefanten nehmen. Und den triffst du, ob jetzt als Mammut oder nicht. Mammut wäre vielleicht schon wieder klischeehaft, aber den triffst du plötzlich irgendwo in der Tundra. Da brauchst du halt wirklich so einen Mammut, ne? Aufgrund des Fells und so weiter. Aber das war jetzt nur ganz spontan ausgedacht. Du kannst auch die Schlange irgendwie in die Tundra setzen, was natürlich auch interessant ist, was die Körpertemperatur angeht. Aber
so ein Ofen.
Ja, wer weiß. Hauptsache, du hast irgendwas, was du nicht erwartest. Und da ist nur eine Veränderung der Fellfarbe schon. Weil damit anscheinend irgendwas ist. Ob das jetzt Magie ist oder ob das jemand künstlich erschaffen hat oder so weiter. Und in Wirklichkeit ist es einfach ein Wesen, was sich dort über Jahrtausende entwickelt hat und dementsprechend eine Farbe angenommen hat, mit der es sich dort tarnen kann.
Also Deine Mistkäfer sind gar kein schlechtes Beispiel, wo wir vorhin bei Elden Ring waren. Ja. Da gibt's ja Mistkäfer.
Die
haben diese komischen Bälle, aber die rollen immer vor dir weg. Und
genau.
Es gibt da so ein, zwei ganz große von denen, die dich damit versuchen, Platz zu machen, wenn ich mich recht entsinne. Das Spiel hat halt alles, das ist der Vorteil. Und das macht ja auch sehr auf die Sache, die Norman gerade angesprochen hat, wo du halt um eine Ecke gehst und dann siehst du irgendwas, was du nicht erwartest. Weil halt irgendwie, das wird ja immer irgendwie schon durchaus erklärt und so. Die Spiele von denen sind ja immer relativ konsistent, was so Worldbuilding und sowas angeht, wo alles irgendwie auf irgendeine Art und Weise Sinn ergibt. Es sei denn, du bist halt gerade in einer Traumwelt unterwegs oder so. Das hat ja durchaus sehr viele seltsame Kreaturen. Also, das ist halt ein bisschen, wie du sagst, das ist natürlich nicht der Standard, die meisten sind relativ langweilig, aber das ist ja so einer der Aspekte, die sehr gut an diesen Spielen sind, dass die halt eben die seltsamsten Kreaturen haben. Ich erinnere mich dann, als ich die Beta spielte, und dann nach dem ersten Boss gehst du ein bisschen weiter und dann greift dich halt so ein Adler an. Und Adler ist erstmal ein Adler, ne? Aber der hat dann halt irgendwie so zwei Klingen an den Füßen so ganz lange. Und du denkst dir auch erstmal, was ist das denn?
Ja, das ist halt auch sowas, was du machen kannst. Du packst irgendwelche Waffen dran. Aber was ich zum Beispiel irritierend finde, ist, du hast so in der Natur Tiere, die sehen schon aus, als könnten sie dich umbringen.
Ja.
So, keine Ahnung, Gürteltiere, Ameisenbären, Faultiere. Da kannst du doch krasse Monster draus machen. Also klar, so ein echtes Faultier ist halt zu faul, um irgendwen zu töten.
Ja,
aber guck dir halt diese Klauen an, ne? Genauso der Ameisenbär, das ist doch ein Killer. Der hat die lange Zunge, der hat fette Klauen und all so Shit. Taucht aber nirgends in einem Spiel mal auf. Und die sehen geil aus.
Ja, auf jeden Fall.
Na?
Ja, finde ich auch lustig.
Ja. Oder ein Tapir. Ein lustiges Gesicht.
Und den kannst du auch problemlos zu so einer Horrorgestalt irgendwie machen.
Ja, ich meine, du kannst ja so ein bisschen variieren, du musst ja nicht hundertprozentig beim echten Tier bleiben, ne? Aber da gibt es doch eigentlich so viel, was du irgendwie in irgendwelchen komischen Fantasy-Welten unterbringen könntest. Und dann machst du halt ein Riesenfaultier, das irgendwie alle wegmessert.
Ist halt ein bisschen schneller, und, ja.
Ja, nö, ich meine, kann ja auch einfach nur riesig groß sein und dann halt immer noch relativ gemächlich, wie du halt so diese übergroßen Gegner hast.
Ach, ja.
Ne, so, warum nicht? Gibt genug krasse Tiere, die man verarbeiten kann.
Wir sind jetzt so ein bisschen vom Thema weg, aber mir fällt da auch noch was ein, was es eben halt spannend macht, die Tiere. Nämlich, dass sie Gründe haben, ein Problem darzustellen. Der Standard-Wolf-Rudel, das greift halt an, weil es angreift und man gerade einen Gegner braucht.
Was halt Wölfe sind, die wollen halt phrasen, ne?
Genau, oder das mag ein Grund sein, oder der Bär verteidigt sein Revier. Aber man kann auch ja ganz andere Gründe irgendwie erfinden, je nach Szenario und Welt. Beispielsweise die Gruppe ist irgendwie mit so einem, was weiß ich, mit so einem Auto unterwegs, mit E-Motor, stellt aber fest, es gibt irgendwie eine Raubtierart in der Gegend und dieser Elektromotor klingt leider genau wie deren Fressfeind, gegen den sie sich wehren müssen.
Ah. Ja.
Bis sie das herausgefunden haben, vergeht erstmal eine Zeit. Und wieso sich die Viecher beruhigen, wenn der Motor abgestellt wird. Und ich glaube, das kann sehr viele Möglichkeiten ergeben, Rollenspiel zu betreiben. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, eine Geschichte, die so ein Lächeln schon auslösen kann, wenn sie erstmal rausgefunden worden ist.
Mhm. Ja, in dem Sinne kann es natürlich auch das große Dilemma machen, Tiere wollen ihren Nachwuchs beschützen.
Richtig. Ist natürlich auch wieder sehr klischeehaft, also, ne?
Ja, aber dann sagst du auch direkt dem Spieler, sagst du auch dem Spieler, ey, das ist jetzt vielleicht nicht so cool, das Biest umzubringen.
Richtig. Ja, ist halt irgendeine Art von moralischem Dilemma.
Genau.
Richtig.
Also ist halt ausgelutscht wie Sau, aber macht ein bisschen Würze.
Ja, auf jeden Fall.
Normalerweise ist es halt ein Tier, bringst du um, fertig, aber meistens bringst du es nicht um, weil es eh nichts bringt.
Ja.
Ne? Spaß, die Dreck, Tastendrücke.
Ja, genau.
Aber, das ist halt auch das andere. Wir haben ja bei dem ganzen Ding ja jetzt so ein bisschen die Monster ausgelassen. Die wollten wir eigentlich auch mit reinnehmen. Wenn du halt so dieses Gestaffelte hast, wie ich es vorhin beschrieben habe, hast du ja so viel sinnloses Kanonenfutter rumlaufen, was eigentlich keinen Spaß mehr macht, überhaupt zu bekämpfen.
Richtig.
Ja. Was haltet ihr also von diesem Aspekt, dass Tiere und Gegner und Monster mitleveln?
Also, Level skalieren ist ja so ein bisschen problematisch, sage ich mal.
Mhm.
Denn wenn du levelst, dann möchtest du ja stärker werden. Dann wäre es schön, wenn manche Sachen, die vorher schwierig waren, jetzt auf einmal leicht sind.
Ja.
Ich verstehe halt schon so ein bisschen den Sinn dahinter, denn nimm zum Beispiel, du hast eine Welt, in der du in 5 verschiedene Bereiche gehen kannst, die alle irgendwie im gleichen Level sind oder zumindest so halbwegs, dann machst du halt eventuell die Schwierigkeitskurve total kaputt, wenn du irgendwo wenn du das eine Gebiet ein bisschen länger machst, ne, dann bist du da fertig und dann bist du auf einmal 10, 20 Level über dem anderen Gebiet und dann ist er halt vorbei, ne? Also den Sinn verstehe ich schon, aber ich glaube, finde ich die Alternative, dass das eben nicht passiert und dass halt du deswegen eine seltsame Levelkurve hast, finde ich da besser.
Mhm.
Es ist halt auch wieder so wieder die Sache mit der Logik, ne? Warum wird der Wolf plötzlich so viel stärker?
Ja.
Ja, das ist genau, und das ist halt nicht diegetisch, das ist ja dann komplett außerhalb des Spiels, also Levelskalierung, ja.
Ja, und bei vielen Spielen, die es probiert haben, ist halt auch einfach kaputt.
Ja, die meisten ist halt nervig und nicht gut.
Ich glaube, bei irgendeinem Final Fantasy war es ja, dass dann irgendwie deine Gruppe irgendwann halt nicht mehr ganz so krass auflevelt, aber die Gegner einfach weiter krass aufleveln. Das heißt, die waren irgendwann viel zu stark.
Ich glaube, das Einzige mit Skalierung ist 8. Wo es halt schlau ist, wenn du nicht levelst, sondern nur möglichst viele Fertigkeiten und Werte klaust, was halt nicht die Gegner levelt, sondern nur dich.
Aber da geht es anscheinend, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, auch, dass du halt, du levelst irgendwann nicht mehr ganz so krass weiter und die Bosse kriegen aber irgendwie unbegrenzt mehr.
Das weiß
irgendwie
ich nicht
ist das
mehr.
Sehr unausgewogen.
Aber 8 ist eh nicht
hab
gut,
ich
also
mal,
ist das okay.
Ja. Oder aber was ist Skyrim oder Oblivion,
Mann,
wo
ich beide.
Wenn du wo du Kochen zum Beispiel hochlevelst und da werden die Gegner stärker.
Ja, ich glaube, das machen die beide sogar, wenn ich mich recht entsinne. Also ich meine, die hätten das alle. Also,
ich weiß, ist halt dumm.
Ja, ist halt schon doof, ja. Also ich verstehe es halt, dass das Spiel trennt halt keine Kategorien, ne? Deswegen muss das alles leveln, wenn du levelst. Und dann werden die Viecher halt krasser als du.
Ja, das ist halt dumm. Dann weißt du halt schon mal, ich darf keine in Häkchen nutzlosen Fähigkeiten leveln, weil ich sonst halt nicht mehr kämpfen kann.
Ja.
So dumm, denn man hat ja Bock drauf.
Macht dann nicht so viel Spaß, Fähigkeiten zu leveln, ja.
Genau, und insofern muss man, wenn man sowas unbedingt einbauen will, ich halte das auch für keine gute Idee, muss man da schon sehr vorsichtig sein.
Ja, ich finde das auch nicht so geil.
Ja. Ne, ich meine, man kann es natürlich dann vielleicht machen, wenn jetzt wirkt, wie du meintest, du hast die 5 Gebiete, die du theoretisch mit demselben Level machen kannst.
Mhm.
Das heißt, wenn du das erste Gebiet hast, bist du schon ein bisschen höher, das heißt, das nächste wird schon ein bisschen einfacher. Da könntest du ja auch dann da vielleicht ein paar mehr schwerere Gegner dann reinpacken.
Ja.
Dass du sagst, wenn du eins erledigt hast, haben die anderen ein paar mehr stärkere Gegner. Wenn das nächste erledigt hast, kommt auch ein paar mehr stärkere Gegner, so ungefähr, dass die halt so nach und nach ein klein bisschen aufskaliert werden, damit du ein bisschen mehr Herausforderungen hast.
Hm.
Könnte man machen. Ne? Wobei, dann spielst du halt alle Gebiete bis kurz vor den Boss.
Ja, nee, ja, das ne?
wär kannst du auch wieder austricksen.
Ja. Da musst du, ja, dann müsstest du also, halt doch an das, du musst irgendwie an das eigene Spielerlevel dann binden. Ja.
Aber dann hast du halt wieder dieses, dass du halt zum großen Überkiller nicht mehr aufleveln kannst, ne?
Ja, das ist halt.
Und das willst du ja eigentlich, wenn du ein Level-System hast.
Richtig, wenn ich level, dann hätte ich auch gerne, dass das irgendwas verändert.
Ja, du willst ja kaputt leveln, wenn du leveln kannst.
Ja.
Das ist ja geil.
Ja, sonst brauche ich ja nicht leveln, wenn ich nicht cooler werde, ne?
Ja. Ja.
Oder wenn ich nicht irgendwas Neues kriege oder was weiß ich.
Ja. Ne? Norman, hast du denn in deiner großen Pen-Paper-Erfahrung mal irgendwas komplett kaputt geleveltes gesehen?
Es ist tatsächlich meistens so, dass ich nie wirklich weit gespielt habe in dem Sinne. Und auch nie so wirklich weit gemeistert habe. Und es obendrein oftmals so war in meinen Gruppen, dass man sich eben doch irgendwie auf die Breite auch ausgelegt hat. Also es ging selten darum, dass man ein großer Kämpfer war, sondern dass man auch irgendwie auch was konnte. Und auch das musste dann natürlich hochgezogen werden, hat Punkte gekostet oder Zeit, je nachdem. So dass das so gar nicht groß vorkam. Ich glaube, bei Pen and Paper ist es sowieso eine andere Geschichte, weil das meistens weniger auf Monsterschnetzeln ausgelegt ist. Also natürlich gerade in den älteren Systemen, und das ist ja, gibt ja auch so eine Zeit der Zeit, schon ein paar Jahre, wo man sich das irgendwie zurückwünscht oder manche das zumindest und wieder irgendwie in Nostalgie schwelgen und ähnliche Systeme spielen oder wünschen, wo es einfach nur darum geht, so ein Dungeon zu entmonstern. Da geht es tatsächlich ja dann nur ums Schnetzeln und Beute einsammeln. Und da muss man eben nicht kochen. Man muss toll zaubern können und man muss die Fallen öffnen, die Türen öffnen, die Fallen entschärfen und die Monster schnetzeln.
Leveln und looten.
Genau das.
Looten und leveln, so rum.
Loot und Level.
Natürlich muss es da irgendwie schon eine Steigerung geben, wenn man das auf Dauer spielt. Da geht in dem ersten Verlies geht noch der Goblin und der Ork und im nächsten muss dann schon sonst was sein und im letzten wartet der Drache auf ein.
Ja.
Und dann kann man sich zur Ruhe setzen und von vorne anfangen.
Ja.
Aber so im normalen, modernen Pen and Paper ist es meiner Erfahrung nach eher anders, nämlich dass man versucht, ein Abenteuer zu erleben, das inhaltlich was hergibt, das nicht nur darin besteht, zu kämpfen, sondern auch eben Hintergründe hat. Und das können dann ja verschiedene Dinge sein. Das kann ja auch ein Detektivabenteuer sein oder ich weiß nicht was alles. Da ist ja alles möglich. Aber es geht eben am Ende nicht nur darum, Monster nacheinander niederzuringen, sondern das ist eher eine Geschichte für den Endgegner oder mal zwischendurch. Oder vielleicht auch nur ein Vorsicht, der Endgegner ist gefährlich, der schickt euch jetzt zwischendurch mal irgendwen entgegen. Aber dadurch ist es gar nicht so sehr nötig, dass Gegner mit immer stärker werden. Auf Dauer ist es natürlich wichtig, dass man sich größeren Bedrohungen stellen kann. Und das ist auch wichtig. Mhm. Aber gleichzeitig ist es dann auch ein befriedigendes Gefühl, wenn der Wolf doch mal angreift oder die Gruppe von Wölfen und der Kampf nach einer Minute vorbei ist.
Ja.
Ja.
Und dann reicht das auch. Dann kommt nie wieder der Wolf, weil es nicht notwendig ist. Da hat die Gruppe mal gezeigt, sie kann mit Wölfen und hat sich dann mal auf die Schulter geklopft und dann hat sich das erledigt.
Ja. Das ist ja auch so ein Ding, was manche so Videospiel-Rollenspiele machen, dass du irgendwann die zu leichten Gegner gar nicht mehr bekommst.
Genau.
Weil du dir aussuchen kannst, möchtest du sie bekämpfen oder nicht. Das ist meistens irgendwie ein Item, was die Kämpfe da abschaltet.
Ja, oder die laufen vor dir weg oder du kannst irgendwie die Kämpfe sofort beenden. Kannst halt sagen, ja, ich bin so krass, ich kann den Autokampf machen, der einfach da alles killt.
Ja.
Da gibt ja auch dann mehr Sinn. Ja. Ich meine, denn im Endeffekt würdest du dann eh nur noch eine Taste hauen, halt, ne, in, ob das ist jetzt auch egal, ob es rundenbasiert oder Echtzeit ist, denn im Endeffekt drückst du nur so lange die eine Taste, die dazu führt, dass der Gegner verschwindet.
Genau, die Gewinntaste.
Genau. Ich glaube, ein großer Unterschied ist auch zwischen in dem Fall Videospiel und Pen and Paper, dass je nach System natürlich, aber im Pen and Paper ein Kampf auch gerne mal eine ganze Sitzung dauern kann, über 2 Stunden.
Natürlich.
Und das hast du im Videospiel eher selten.
Klar
kannst du dich mal ein Monster festbeißen. Vielleicht brauchst du eine halbe Stunde.
Wenn du so lange kämpfen willst, musst du irgendwelche MMOs spielen oder so. Aber da liegt das eher daran, dass du irgendwie 80.000 Mal an denen stirbst.
Ja.
Ja. Ja, ich habe da gerade so Vietnam-Flashbacks von Final Fantasy VII.
Ach so, ich dachte, das dauert wegen der Zwischensequenz relativ lange. Aber
richtig,
wenn du,
das ist furchtbar.
Oder du spielst halt irgendein Einzelspielerspiel, wo du 5 Stunden lang an einem Boss stirbst. Geht natürlich auch.
Aber das ist ja im Grunde eine andere Geschichte als das Ausführen des Kampfes, der eben richtig dauert.
Ja.
Ja, ja.
Im Videospiel kannst du, ich weiß nicht, 3 Pfeile innerhalb von 10 Sekunden abschießen oder mit der Pistole 3-mal schießen. Das dauert ein paar Millisekunden, während du im Pen and Paper für beides möglicherweise eine halbe Stunde brauchst.
Mhm.
Ja.
Und auch nicht alle in dem Sinne gleichzeitig handeln können, weil das schlicht nicht handelbar ist.
Ja, das wäre ein bisschen seltsam, richtig?
Ja. Ja. Ich hätte noch eine letzte Sache. Ich weiß nicht, ob ihr noch was habt.
Ich habe tatsächlich noch ein bisschen was.
Jetzt aber auch, gut, lass mich die eine Sache gerade noch reinwerfen. Da fällt mir gerade kein Beispiel für ein, aber ich vielleicht weiß Michael da mehr. Mhm. In Videospielen, hin und wieder, hast du irgendwelche Tiere oder Monster, die du eigentlich nicht besiegen sollst und die deswegen komplett groteske Werte haben.
Das habe ich auch, das
Aber man kann
Thema,
sie halt theoretisch besiegen.
Ja.
Und das finde ich eigentlich ganz witzig, dass das halt, du sollst es nicht, aber es ist halt möglich und deswegen ist das komplett absurd. Fällt dir spontan was ein?
Also das ist jetzt leider kein Monster, aber das war zum Beispiel ein Boss, der erste Boss in Ninja Gaiden war das, glaube ich, mit dem konnte man das machen, da soll man eigentlich verlieren. Ach Gott. Es gibt garantiert sehr viel mehr, aber jetzt
ich dachte jetzt, vor allem auch hier der Dingens, der Hund. Das ist ja auch so, dass er ein NPC als ein Tier. Und der ist ja auch eher so zum Verkauf da, also um dir Dinge zu verkaufen.
Ja.
Aber den kannst du ja auch mit sehr großer Mühe töten.
Ja.
Ne? Und das hat ja ein Spieler ausprobiert und dem ging es dann nicht sehr gut, als er das gemacht hat.
Ja.
Weil er sich so schuldig fühlte und das großes Leid auslöste und das nichts brachte.
Ja.
Aber das ist zum Beispiel sehr witzig, finde ich.
Also in der Reihe passiert das ja generell sehr oft, dass du einen Boss hast, der dich eigentlich fletschen soll, den du aber rein theoretisch auch schaffen kannst.
Ja. Das ist ja eher so ein Ding, wo sie es bewusst so machen, dass du es. Also, dass du erstens mit diesem Biest kämpfen sollst und dass du es schaffen kannst für die Spieler, die halt schon so richtig, richtig geil sind.
Ja.
Na, das ist ja eher so ein Bonus für die Leute, die ja schon 20 Mal durch haben und jetzt so gut sind, dass sie diesen krassen Boss auch so schaffen.
Ja.
Ne? Also, das ist ja doch schon so mit dem Hintergedanken, dass du es schaffen können sollst.
Ja, auf jeden Fall.
Im Pen and Paper ist es natürlich deutlich verbreiteter, sowas bringen zu können, weil du viel breiter angelegt bist in dem Sinne. Denn je nach Monster kann es natürlich sein, dass du, ich weiß nicht, da ist eine große Steinstatue. Und natürlich ist es schwer, dem irgendwie mit einem Schwert zu begegnen oder dem Bogen. Aber möglicherweise ist es relativ einfach, wenn du einen entsprechenden Zauberspruch hast, der, was war immer, Wasser erzeugt im Innern des Steins und der bricht langsam einfach auf. Das ist natürlich eine total absurde Situation, dass dann ein Spieler dann drauf kommt in dem Punkt, aber es geht. Und ich erinnere mich noch, da hast du auch mitgespielt, da ging es darum, dass ihr aus einer Raumstation flüchten solltet damals. Und ihr habt einfach die Temperatur runtergeregelt, weil ihr festgestellt habt, dass die Spezies, die diese Raumstation kontrolliert hat, wechselwarm war. Und dementsprechend habt ihr die Temperatur runtergeregelt und wir sind im Grunde in eine Kältestarre gefallen. Die konntet einfach rausspazieren.
Ja. Ja.
Dementsprechend kannst du einfach diese Gefahren durch Intelligenz umgehen, durch Kreativität im Grunde.
Ja, das ist ja auch mehr so, dass dann meinetwegen Gegner eine versteckte Schwäche haben.
Genau, an die vielleicht gar nicht gedacht wurde beim Entwickeln.
Ja, oder das kann gut sein. Nee, da gab es zum Beispiel auch dieses Billo-Rollenspiel, weil ja die Europäer und Amerikaner so richtige Rollenspiele eh nicht verstehen, haben sie ja damals für Super Nintendo Mystic Quest Legend gemacht. Ich hab's abgöttisch geliebt, ich fand das total geil, aber ja, es war schon sehr, sehr simpel, aber was mich damals komplett umgehauen hat, was ich noch nie irgendwie überhaupt in Betracht gezogen hätte, ist, wenn du das erste Mal zum Beispiel gegen diesen Skelettdrachen kämpfst, du kannst ihn relativ einfach besiegen mit dem Heilzauber.
Ja, das sind
das finde ich eine super Idee.
Ja. Weil das sind, so Skelette sind ja generell in so D&D und sowas oder in anderen Regelsets immer so ein bisschen anfällig gegen sowas. Also in japanischen Spielen sehr gerne, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, warum die da um die Skelette so sehr hassen, aber...
Ja, aber war damals für mich das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Ich fand das großartig, eine super Idee, brillant, herrlich. Ja, hat mich umgehauen, dass sowas möglich ist.
Na? Ja, finde ich aber auf jeden Fall ein schönes Thema. Wobei ich auch sagen muss, auch schon die abgeschwächte Variante davon finde ich zum Teil sinnvoll, wenn du vor einem Gegner stehst, den du in dem Augenblick einfach nicht besiegen kannst. Denn das schafft am Ende auch Spannung.
Ja, natürlich.
Also schöner ist es natürlich, wenn man ihn da doch mit einem Kniff besiegen kann. Aber wenn nicht, finde ich das je nach Situation auch vollkommen legitim.
Ja, aber das fand ich dann zum Beispiel auch bei Witcher 3 ganz gut, weil du ja theoretisch überall, fast überall hin kannst, relativ früh. Und überall sind so ein paar normale Gegner, die schaffst du auch, wenn du ein sehr niedriges Level hast. Dann kommt da plötzlich so eine Gruppe relativ starker Gegner. Und dann musst du den halt aus dem Weg gehen und abhauen. Mhm. Und dann machst du die halt später oder so. Na, und das finde ich dann erstens realistisch und zweitens wirklich. Du hast was, wo du dich drauf freuen kannst. Du freust dich, dass du den Bastarden irgendwann den Arsch versohlen kannst. Und das finde ich für einen Umgang mit so Open Worlds eigentlich sehr, sehr gut. Das macht ja auch Elden Ring natürlich wunderbar. Ne, das packt dir ja gleich zu Anfang, wenn du aus dieser Tutorial-Dings kommst, so einen fetten, super krassen Reiterboss hin. Ja. Und sagst so, ah, den machst du jetzt, glaube ich, noch nicht.
Ja. Ne? Oder du bist halt cool und machst den, ja.
Genau, aber das finde ich eigentlich immer ganz gut, wenn du so ein bisschen... auch die normalen Gegner, musst du nicht so einen krassen Boss jetzt plötzlich haben, ja, aber wenn du auch die normalen Gegner ein bisschen gemischt hast, ne, dass du weißt, okay, ich kann jetzt quasi durch dieses Gebiet durch, ich muss aber erstens aufpassen, dass ich den krassen Biestern nicht über den Weg laufe und ich habe trotzdem auch noch so ein paar, die ich bekämpfen kann.
Ja.
Ne, weil es also so ein bisschen durchmischt ist, finde ich gut. Da fühlt sich auch realistischer an. No. Und du hast nicht so die ganz krassen Wechsel, hier ist das Anfängergebiet, da ist das fortgeschrittene Gebiet, da ist das Profigebiet.
No. Ja. Ich habe noch ein Thema, was ein bisschen besonders ist, nämlich da, wo Tiere und Monster den Helden in den allermeisten Fällen deutlich überlegen sind. Nämlich in deren angepasstem Territorium, soll heißen, vor allem in der Luft und unter Wasser. denn die meisten Menschen können nicht fliegen. Das sieht man von dem Römer bei Asterix. Nicht? Ich glaube, Kampf der Häuptlinge war das ab. Aber der, glaube ich, stellt sich auch eher schwierig an, in der Luft zu kämpfen. Und unter Wasser ist natürlich noch eine ganz andere Geschichte.
Ja.
Und wenn der Piranha an dir knabbert, dann hast du ein Problem.
Auf jeden Fall.
Ja.
Wie seht ihr das denn, was die Werte angeht und den Kampf gegen diese, gegen solche Wesen und vor allem in dem entsprechenden Territorium?
Also da müsstest du ja theoretisch, also wenn wir jetzt gerade beim Pen and Paper sind, die Werte des Spielers runtersetzen.
Ja, richtig. Beziehungsweise Proben
oder
extrem erschweren.
Die genau. Proben erschweren, ja. Also das musst du auf jeden Fall irgendwie schwieriger machen, weil einfach das Biest dir halt haushoch überlegen ist.
Ja.
Ne, wenn du jetzt irgendwie im Flug, wie auch immer du fliegst, vielleicht durch einen Zauberspruch oder was, im Flug gegen Vögel kämpfst. Natürlich sind die Vögel besser im Fliegen und kämpfen in der Luft.
Ah.
No?
Ah.
Also.
Ah. Oh. Guck mal in den.
Hast du eine Erektion?
Guck mal in den Sprachtext-Chat.
Ach, darfst du jemanden.
Ja.
So.
Dann mach mal.
Zurück zum Thema.
Okay, gut.
Alle sind verwirrt, die es hier hören.
Nein, ist in Ordnung, das ist gut, das ist okay so.
Ja. Der Lump ist im Timeout.
kurz zu erklären, das liegt an dem Aufnahmeprogramm, das man theoretisch von außen benden könnte. Und richtig, es wird ab und zu mal angemerkt, dass man das ja tun könnte.
Ja, und ich freue mich jetzt über, dass ich mal wen in den Timeout hier schicken kann. irgendwie muss man halt die Werte verändern, ne? In welche Richtung man Werte verändert, ist ja eigentlich, also rein theoretisch so, ist das ja eine Frage der innerweltlichen Logik, aber im Endeffekt macht man das halt dementsprechend, wie es einfacher ist.
Ja.
Also wenn irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich jetzt die Werte von 6 Sachen anpassen muss oder von einer, dann ist das relativ offensichtlich, was ich mache, ne? Und vor allen Dingen, weil...
Auf jeden Fall.
Am besten ist es natürlich, wenn man auch allein zur Verständlichkeit der Spieler an den Spielern, wenn möglich, irgendwie nichts ändert. Was natürlich irgendwie geht, ist irgendwie so Strafwürfel oder sowas. Die finde ich immer relativ selbsterklärend in Pen and Paper. Du sagst ja, du würfelst und würfelst dann nochmal einen Würfel, der irgendwie sagt, dass du doch nicht getroffen hast oder irgendwie sowas.
Ja, oder nicht so gut getroffen hast oder ja.
Mhm. Ja.
Ja. Ja, dass du noch eine Bestätigung quasi brauchst.
Ja.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, so, Luft ist nochmal ein bisschen leichter als unter Wasser, weil du in der Luft immer noch den normalen Fähigkeiten in dem Sinne hast. Natürlich ist es schwieriger, den Vogel zu treffen, weil er deutlich wendiger ist und schlicht in der Luft lebt, in Anführungszeichen. Aber unter Wasser hast du nicht nur das Problem, dass der Fisch ziemlich schnell ist und geschickt und wendig.
Du bist
aber du bist halt das Gegenteil. Ja. Also ich weiß nicht, ob ihr mal versucht habt, unter Wasser auch nur irgendwas zu schlagen. Viel Erfolg.
Das wird schwierig, ja. Das am besten unter Wasser nicht kämpfen, wenn es geht, ja.
Ja. Ja. Kämpft nicht unter Wasser.
Ja, so generell.
Oder ihr endet wie Sonic.
Ja, der trinkt dann immer richtig. Das ist auch nicht.
Was auch sinnvoll ist, denn Schall unter Wasser, naja.
Ja, es ist viel langsamer, also ergibt schon Sinn. Also, das haben sie ihre Mission verstanden, offensichtlich.
Das läuft auch nicht so schnell da unten.
Ja. Ist halt der Schall unter Wasser.
Was versucht er auch zu laufen, ne? So als schwimmender Idiot.
Ja, das ist auch saublöd, richtig unter Wasser laufen. Also das wird schwierig.
Ja. Der Unterwasserlauf ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Thema.
Mario hat das auch gemacht, oder?
Der kann aber auch schwimmen. Also der kann beides.
Ja, der kann beides, ja.
Ja. Ja. Ja, ja.
Wie ist es denn, nächstes Thema, mit Helden, die sich in Tiere verwandeln können und der Anpassung der Werte?
Also das Paradebeispiel ist natürlich der klassische Druide, ne? Kann das ja normalerweise.
Zum Beispiel,
Ich weiß, der hat wahrscheinlich coolere Werte als ein normales Tier, denn sonst wird sich das ja nicht so ganz lohnen, ne? Oder der kann sich halt eben, weiß nicht, wenn der sich in einen Bär verwandeln kann, ist natürlich selbsterklärend. Ein Bär, der ist halt cool, ne? Wenn du dich jetzt irgendwie so in ein Reh verwandeln kannst, ist nicht ganz so nützlich. Und dann Und dann muss das ja meistens irgendeinen anderen Zweck haben, ne? Also keine Ahnung, die Ratte, die passt irgendwo durch.
Genau, der Vogel kann fliegen, kann.
Ja. Der Fisch kann genau, schwimmen. Genau, ja, ja. Richtig, das ist objektiv richtig. Das ist wieder toll, was hier wieder für Statements von uns kommen. Ja, der Fische können halt schwimmen.
Richtig, ja. Die meisten
zumindest. Ja. Ja, nicht alle, das stimmt. Aber ja. dann ist natürlich normalerweise die Sache, dass er dann irgendwie Kampf vermeiden sollte, dieser Mensch, der das tut.
Richtig.
Denn sonst wird er halt gefletscht von einer Katze oder von so einer normalen. Dann kommt die normale Katze mit ihrem 80.000 Stärke und Geschicklichkeit, wenn du dich in so eine Mini-Maus verwandelst.
Aber ich fand das ja, ganz, ganz spannend. Ist halt
die Frage.
Ja?
Ne, es ist die Frage, wenn du jetzt den krassen Muskeldruiden hast, ja, der sich jetzt in ein Tier verwandelt, ist das ein krasses Muskeltier?
Sehr gute
ist
Frage.
Ist das stärker als ein normales Tier? Ist das ein Muskelfisch?
Ja, hängt das wollte ich nicht irgendwo nachbringen, weil das Erste, was ja. der kleine Michael eben meinte, ist, das Tier muss ja stärker sein, als ein normales. Das ist das Erste, ja, was ja, dir eingefallen war.
Ja, sonst lohnt sich das halt nicht, ne?
Ja, aber lohnt es sich nicht automatisch, ja, wenn du dich schon in Auerochsen verwandeln kannst? Das ist doch ohnehin schon ziemlich cool.
Ja, weil ist es das? Weiß ich nicht. Also in der Welt, in der das, sag ich mal, halbwegs normalisiert ist, weiß ich nicht, ob ich das so, da so cool finde.
Also, ja, also ich, es kommt halt darauf an, wofür im Spiel diese Verwandlungen gut sind. Ja, wenn du jetzt Zweck sagst, das, du, ja. verwandelst dich in Fisch, um schwimmen zu können, mhm, oder schnell schwimmen zu können, dann kannst du diesen Stärkeaspekt komplett ignorieren, das weil stimmt, es hier ja. ein komplett anderes so quasi Moveset gibt, was du jetzt tun kannst, genauso wie ja. Als Vogel kannst du fliegen oder so. Insofern könnte man da argumentieren, dass du komplett andere Werte einfach hast. Ne? Ja. Wenn es aber weitestgehend quasi ist, dass deine Figur sich für bestimmte Gelegenheiten einfach ein bisschen anpasst, dann sollte der Muskelfisch auch Muskeln haben. Ne? Wenn es jetzt nur ist, dass der sich vielleicht ein bisschen schneller unter Wasser bewegt, ja, oder eben nicht ertrinkt. Wenn es darum geht, dann sollte er vielleicht immer noch krass kämpfen können, wenn es vorher so ein Muskelbarbar war.
Aber du kannst ja auch den Unterschied bringen, ob du dich jetzt in einen Barracuda verwandelst oder in einen Goldfisch.
Ja.
Auch das macht dann das natürlich ist, ja, einen Unterschied.
Natürlich. Oder in den Orca.
Richtig. Nicht zu wechseln mit ja. Orca.
Ja, das ist wärmer, das richtig. Das ist, wenn du so gegen irgendwie 12 Orks kämpfst, dann ist halt auch ein Ork Haar dabei. Da gibt alles Sinn.
Ja. Ja. Genau, aber ja, wirklich, ich glaube, das muss man ein bisschen anpassen, je nachdem, wofür diese Fähigkeiten gut sind. Also auch, was das Ziel der Verwandlung eigentlich ist. Ne, wenn du jetzt sagst, primär verwandelst du dich in einen Vogel, um keine Ahnung, zu irgendeinem Haus zu fliegen und zu spionieren.
Ja, also dann das Ziel ist ja,
sollte das halt diese,
irgendwas ja. zu können, was du vorher nicht kannst.
Genau, genau.
Und sei das jetzt irgendwie stärker jemandem aufs Maul hauen oder eben durch irgendein kleines Loch passen, ist ja,
ja.
Im Endeffekt der gleiche Zweck, du machst irgendwas, was du sonst nicht kannst.
Genau, und in dem Sinne denke ich, solltest du da komplett andere Werte haben.
Ja.
Spannend ist natürlich jetzt noch, nimmt man auch die psychischen Werte eines Tieres sozusagen an. Das heißt, hast du nur noch die Intelligenz eines
Orks.
Genau, das ist dann extrem schwierig zu spielen, richtig.
Ja, und wie verwandelt man sich da zurück?
Richtig, das kann man da theoretisch laufen lassen, über das, der Zauber hat eine bestimmte Wirkungsdauer und danach ist es automatisch, ne? Aber du kannst dann natürlich als Vogel dich einfach mehr spionieren.
Ja, dann bringt dir das halt nichts mehr. Dann, also deswegen würde ich sagen, die Antwort ist nein, das macht man nicht, denn das ist halt die nutzloseste Verwandlung aller Zeiten.
Sorgt aber auch halt interessanterweise für Rollenspiel, ne?
Ja, natürlich.
Lässt sich natürlich das besonders gut einbauen, wenn du den Zauber einfach, wenn er misslingt.
Ja, wollte ich ja sagen, das klingt nach misslungenem Zauber, würde ich sagen.
Ja, oder verpatzt halt, ne?
Ja,
genau.
Ja, du verwandelst dich in einen Vogel, hast aber auch das Hörn eines Vogels.
Richtig. Das ist dann so, ja, weil du irgendwie so schlecht gewürfelt hast, richtig.
Richtig, was oder natürlich du, ziemlich witzig ist wieder.
Ja, das ist super. Oder du würfelst halt richtig krass und hast dann 4 Flügel.
Ja, richtig.
Also,
ein bisschen schmetterlich.
Ja, stimmt, aber ich glaube, das ist dann vielleicht doch nicht gut gewürfelt.
Ja.
Und genau, mit den psychischen Werten gehen ja auch im Grunde die Eigenschaften des Tieres noch einher. Und das kann man ja dann durchaus einbauen. Bekommst du dann automatisch, was auch immer, keine Ahnung, jäh Zorn, weil du ein wütender Bulle bist. Mhm. Also, weiß ich nicht, ist ein doofes Beispiel, mir ist gerade nichts Besseres eingefallen spontan.
Ja, Polizisten sind schon sehr jäh zornig, ist okay.
Das sagst du.
Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, wenn du das dann wieder zu realistisch machst, nicht sehr praktikabel, weil warum verwandelst du dich dann überhaupt noch, ne? Richtig. Denn umso mehr du halt den Intellekt dem Tier anpasst, desto weniger Sinn ergibt es, dass du das überhaupt machst, weil du dann hinterher zwar die anatomischen Möglichkeiten hast, gewisse Dinge zu tun, aber nicht mehr den Intellekt, um überhaupt noch entscheiden zu können, was du eigentlich machst. Und dann, wenn du halt der Vogel mit dem Spatzenhörn bist, dann fliegst halt im Park und frisst Brot.
Richtig.
Anstatt das zu tun, was du eigentlich
oder
tun wolltest.
Oder du verwandelst also, dich komplett, wenn du gerade irgendwie über den See fliegst und klatschst dann halt so richtig schön auf.
Genau.
Ja, aber du kannst auch der Vogel mit dem Menschenhirn sein, der aber einfach gerne singt.
Ja, könnte auch sein. Du denkst dir, geil, jetzt habe ich so eine hübsche Stimme.
Ja, also ich meine, du kannst natürlich auch sagen, ja, du behältst deine intellektuellen Fähigkeiten, aber du hast einen Minuspunkt, einen Nachteil.
Ja, genau.
Ne? Du musst halt die ganze Zeit singen. Richtig. Und das kannst du natürlich im Pen and Paper wunderbar ausspielen, indem du den Spieler tatsächlich die ganze Zeit singen lässt.
Ja, richtig. Oder es zieht ihn nach Süden im Winter, wer weiß.
Ja. Ne, also da kannst du natürlich lustige Sachen mitmachen, dass das da wirkt, das halt bei Bullenverwandlung hast halt noch Kontrolle, aber du bist halt je zorniger, klar.
Zum Beispiel, genau.
So einzelne Aspekte kannst du da sicher reinnehmen, aber du musst schon noch so mehr oder minder die volle Kontrolle haben.
Das denke ich auch, genau. Genau.
Ja. Genau. Was natürlich im Videospiel auch lustig wäre, wenn du das so machst, weil da natürlich diese Nachteile viel konsequenter sein können.
Ja.
Weil du dich nicht darauf verlassen musst, dass der Spieler das selber umsetzt, sondern dass das Spiel das einfach selber macht.
Mhm.
Ja.
Da wäre das Singen natürlich relativ witzlos irgendwie, glaube ich. Aber wenn
du den jetzt auch hast. Ein Mikrofon.
Könnte ein Rhythmusspiel sein.
Ja gut, das stimmt. Ja,
der Controller hat ein Mikrofon, wenn da kein Gesang mehr reinkommt, dann stürzt der Vogel ab und stirbt.
Das wäre auch ziemlich witzig, das stimmt, ja.
Sehr gut, ja.
Ja. Ne? Also da könnte man schon machen. Nee, aber jetzt, also das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber generell kannst du da sicher irgendwie lustige Sachen mit treiben, also, ne? Was sich halt nach Süden zieht, hast halt immer so einen Drang. Musst Dingens Stickdrift oder wie es heißt.
Ja, das ist ein Beispiel, genau, oder dass sich der Kompass oder die Karte immer dreht.
Ja. Ne? Kannst du gleich schon lustigen Kram mitmachen, ja. Aber ich glaube, das in Videospielen kommt eher gar nicht vor, dass du da Nachteile von irgendwelchen Verwandlungen hast.
Richtig, aber kreativ wäre es.
Mhm.
Von wegen kreativ, ein Thema, was ich hasse in Bezug auf Tiere. Und gar nicht nur die Werte, aber die müssen wir natürlich jetzt besonders in den Vordergrund stellen, sind tierische Begleiter. Mhm. Die sind im Videospiel relativ einfach, weil der Computer sie ja spielt. Im Pen and Paper werden sie immer wieder vergessen. Mhm. Ach ja, ich habe eine Katze. Ach ja, wir haben da noch unser Pferd. Ach ja, wir haben da noch jemanden im Käfig hinten auf dem Wagen. Richtig, ja, und der steht seit drei Tagen da und kriegt nichts zu fressen.
Wenn man so eine Kampffähigkeit hat, die irgendwie nicht so sonderlich gut ist, aber die halt ab und zu mal benutzt wird, die vergisst man halt auch immer. Na, also wie du sagst, das ist so ein System, was theoretisch ganz nett ist, aber irgendwie du vergisst es halt alle paar Züge oder Abenteuer, also alle paar Sessions oder was weiß ich. Und dann denkst du dir danach, ach ja, stimmt. Und dann ist halt so, ja, dann ist auch wurscht, weißt du.
Hatten wir damals nicht einen Mitstudenten, der seine Mitspielerin wahnsinnig damit gemacht, dass er ein Kaninchen in seinem Schild hatte?
Oh, das weiß ich nicht.
Also die haben nicht mit uns gespielt.
Ja, das weiß ich. Also, aber, das hätte ich mir gemerkt.
Ich glaube, das führte zu einem großen Eklat, weil er das ganze Spiel halt nicht so ernst genommen hat und sie aber sehr, sehr wohl und
das
er hat
ist
halt vorne in seinem Schild ein Häschen sitzen.
Ja, natürlich hat er das. Das ergibt Sinn.
Ja.
Ja, aber normalerweise wird es leider einfach vergessen. Ne?
Ja.
Aber das ist im Grunde ja noch ein anderes Thema, kann man mal sehr groß ausbreiten. Aber wie ist es denn mit den Werten? Wir hatten ja eben so das Thema besonders gute Werte, wenn man sich selber verwandelt. Mhm. Wie ist es denn mit dem tierischen Begleiter?
Ja, die sind dann meistens eher nicht so krass. Das heißt, man spezialisiert sich irgendwie darauf, wenn man irgendwie irgendeine Art von Viechhalter ist, also so eine Art von Bestienzähmer-Typ oder sowas, ne? Dann sind die meistens ganz cool.
Was mich da halt irritiert, ist, dass sie ja meistens mehr oder minder unsterblich sind.
Mhm. Ja, oder die kommen halt zurück danach, richtig. Denn
ja.
Sonst wäre es halt irgendwie blöd. Also einerseits natürlich konsequent, aber andererseits irgendwie blöd, wenn irgendwie so die Hälfte dieser Klasse praktisch kurz mal eben ausgeschaltet werden kann, weil die irgendwie zu wenig Leben hat oder so.
Ja, genau. Ich glaube, das ist halt das Problem. Und das Tier, das stürzt halt nach vorne und ist im Nahkampf und wird umgehauen. Hm. Und du kannst es kaum kontrollieren. Also im Pen and Paper ist es deutlich einfacher, weil du alleine schon von der Logik ausgehst. Das Tier mag kämpfen, aber wird sich schon zurückziehen, bevor es stirbt. Kein Tier ist dumm.
Könnte man ja auch im Videospiel einbauen.
Wäre auf jeden Fall irgendwie sinnvoll, ja.
Ne, und wenn dann der Gegner noch einen Pfeil hinterher schießt, dann stirbt es halt vielleicht doch. Man muss dir ein neues suchen.
Richtig.
Ne? Könnte man machen. Ja, was ich immer lustig finde, ist, in zum Beispiel World of Warcraft hast du ja zu den tierischen Begleitern auch noch Haustiere, die plötzlich gar keine Werte mehr haben, weil sie halt einfach nur rumkriechen.
Ja, das ist halt gleich noch das letzte Thema, was ich hatte, ja.
Ja, das ist ja kosmetisch praktisch, ja.
Ja, aber ich finde es auch so ein bisschen, können die im Kampf dann nicht einfach wenigstens weglaufen oder so?
Ja.
Ich glaube, in Final Fantasy XIV zum Beispiel verschwinden die im Kampf. Ich bin mir gar nicht 100% sicher.
Ja, das wäre zumindest ganz gut, weil es dann zumindest Sinn ergibt, dass sie keine Werte haben.
Vor allen Dingen nerven die.
Ja.
Aber die tierischen Begleiter. Meistens ist es ja so, man hat irgendwie was, wo man auch irdisch denkt, ja, das ergibt Sinn und das kann ich dressieren oder wie auch immer. Oder das klassische Pferd natürlich, ne?
Ja.
Ich finde
ja.
aber sehr spannend, dass viele Spieler, zumindest meiner Erfahrung nach, ihrem Hund oder was auch immer ganz tolle Befehle beibringen wollen. Das Pferd ist ein reines Reittier.
Mhm. Ja.
Und es ist natürlich auch die Frage, je nach System, braucht das Pferd Regeln, braucht es Werte? Ich bin da sowieso immer dafür, denn das schafft am Ende Logik, falls du es doch im Kampf nutzen willst. Aber wird der Hund überhaupt dazu zu bringen sein, anzugreifen? Und wenn ja, wie lange dauert das? Musst du ihm das nicht erst 2 Jahre beibringen?
Mhm.
Und in vielen Spielen gehen die Spieler schlicht davon aus, und ich glaube, das ist Videospiellogik, das klappt schon, das lernen die innerhalb von 3 Tagen. Ich mache 3 Proben und dann läuft das. Und dann würfel ich im Kampf eine Probe und wenn die gelingt, dann greift mein Tier an. Aber das finde ich selbst ziemlich ungünstig, um ehrlich zu sein.
Nee, das Ding ist, dass Leute da die Vorstellung haben, dass bestimmte Tiere bestimmten Zweck haben.
Ja.
Ne? Ein Hund ist definitiv ein Kampftier, ein Pferd ist ein Reittier. Du könntest genauso gut das Pferd zum Kämpfen benutzen. Wenn ein Pferd einen tritt, dann tut das ganz schön weh. Oder wenn es einen ins Gesicht furzt oder so. Ne?
Außerdem sitzt du halt drauf im Kampf. Ja. Du kannst auch anstürmen damit.
Richtig, richtig. Kannst du auch machen. Du kannst da ganz viele Sachen machen. Genauso könntest du zum Beispiel einem Pferd Kommandos beibringen, wie zum Beispiel bring dich in Position, dass ich wie im Western auf dich springen kann.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Was halt auch irgendwie was ist, was Leute nicht bedenken wahrscheinlich. Insofern, ja, sind, glaube ich, Leute in ihrer Vorstellungskraft einfach limitiert. Da wäre es dann halt auch interessant, wenn du dann wieder ein bisschen originellere Tiere hättest, damit Leute ein bisschen anders denken müssen.
Mhm.
Ne, wenn du jetzt sagst, du hast ein, keine Ahnung, was nehmen wir, ein Nilpferd. Nimmst du das als Reittier oder als Kampftier oder als das, was benutzt du ein Nilpferd?
Und dann ist erstmal die Frage, Transport? Kann das Nilpferd das überhaupt? Also nicht von den körperlichen Fähigkeiten, sondern vielmehr von den geistigen.
Ja, aber das könnte man ja irgendwie so ins Spiel einbauen. Und dass du, wenn du einfach sagst, so ein Nilpferd ist jetzt in deiner Spielwelt ein lernfähiges Wesen, dem kannst du Dinge beibringen. Kannst du theoretisch alles mitmachen. Schick ein Nilpferd im Kampf, ist ein fettes Ding, das kann Leuten Arme abreißen und so Kram. Warum nicht, ne? Insofern ist das, glaube ich, einfach zu festgefahren mit den obligatorischen Klassen, Rassen und so weiter. Ne? Also, wieder die Limitierung des Fantasy, dass es halt nicht fantastisch ist.
Ja.
Ja. Und gerade im Pen and Paper kannst du ja machen, was du willst.
Richtig.
Ne? Ich meine, im Videospiel bist du zwangsläufig limitiert, weil die Entwickler irgendwas festlegen müssen, was du mit dem Biest machen kannst. Ne? Da ergibt diese Einteilung Sinn, aber im Pen & Paper kannst du alles machen.
Genau.
Ja.
So. Ich meine, klar, du kannst jetzt wahrscheinlich nicht den Hund reiten, weil er zu klein ist.
Kommt auf deine Größe an.
Aber. Ja, ne? Aber da kann man ja auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht nimmst du den zum Klauen. Bringst dem Hund bei, Sachen zu klauen.
Ja.
Auf dem Marktplatz. So. Hat nichts mit Kampf zu tun.
Richtig.
Kannst du machen.
Ich denke, im Grunde ist es beim Pen & Paper vielmehr eine Sache des gesunden Menschenverstandes.
Mhm.
Also kann man sich vorstellen, dass das Tier das eben einfach lernen kann. Kann es das sowohl psychisch als auch physisch.
Ja.
Und bei manchen ist es sehr logisch, dass die das können. Ein Affe kann die Wand hochklettern. Aber vielleicht kannst du es eben auch anderen Wesen beibringen.
Jo.
Die Katze wird auch hochkommen.
Ja.
Jo.
Du musst sie halt möglicherweise nur locken.
Ist halt die Frage, ist die Frage, ob die Katze lernfähig ist.
Genau, oder lernwürdig.
Ja. Ja, das ist gleich einfach, dass die Leute zu festgefahren sind in ihren Gedanken.
Das glaube ich auch.
Oder in ihren Vorstellungen.
Und das, finde ich, macht es leider ebenfalls, neben der Tatsache, dass man es gerne vergisst, relativ anstrengend und langweilig, solche tierischen Begleiter zu haben.
Ja, ich finde es auch mal nervig, wenn man nur dran denken muss.
Ist es auch. Es ist wirklich sehr, sehr nervig. Deshalb mache ich das, also ich selbst nutze die eigentlich nie, weil ich es einfach nervig auch für mich finde, weil ich weiß, dass ich es vergesse. Aber mich nervt es auch oft, wenn es in meinen Gruppen vorkommt.
Ja, ich meine, es ergibt halt noch Sinn, wenn du sagst, du hast meinetwegen eine Kutsche mit einem Pferd vor.
Genau, und die kommt in den Stall, das Pferd wird gut versorgt, dafür zahlst du ein bisschen und gut ist. Wenn du gerade
zu Fuß unterwegs bist. Genau, das ist ja eine solide, überschaubare Sache, dieses Transportpferd, was du nicht für den Kampf benutzen, das wirst du nicht für krassen Scheiß benutzen, sondern einfach nur, ja, das transportiert dein Zeug.
Richtig.
Ja, ergibt Sinn. Da ist halt durch die Funktion, wofür du es hast, schon festgelegt, was das kann und muss und tut. Ja.
Richtig, und wenn du zu Fuß unterwegs bist,
keine Kreativität
für. Genau, dann ist es eh nicht da.
Genau. Ja, also das finde ich da total legitim, dass man das auf jeden Fall so drin hat. Ja, für alles andere stimmt schon, wenn du dann irgendwie den Hund dabei hast, musst du eigentlich immer schön überlegen, wo parkst du den Hund des Nachts? Ist ein Hund in dem Hotel erlaubt, wo du übernachtest, in der Gaststätte halt? Was machst du, wenn du essen gehst? Kann der Hund da rein? Kann der Hund da nicht rein? Will der Hund dann auch essen? Musst du dem was geben? Kostet das extra? Du hast so viel Kram, an den du plötzlich denken musst, genau. Wenn du das halbwegs konsequent durchziehen willst, ist wahrscheinlich den meisten Spielern zu anstrengend.
Richtig. Ja. Und dementsprechend fällt es dann einfach weg.
Ja. Aber das ist halt was auch wie besonders mit den Nachteilen, die man zum Beispiel in so Spielen hat, die werden ja auch gern vergessen.
Richtig.
Dass Vorteile, man, dass man die konsequent auch spielen muss. Ja. Ne? Und das ist einfach sowas, wo man, glaube ich, auch als Spieler lernen muss, konsequent zu bleiben. Ich würde auch fast sagen, wenn du drauf bestehst, dass du einen tierischen Begleiter hast, ganz einfache Sache. Du hast eine physische Figur dabei.
Das finde ich gut.
Die dich immer dran erinnerst, dass du dieses Biest hast, dass du dich darum kümmern musst.
Das finde ich ziemlich gut, dass sie auf deinem Heldenbogen steht, ob das jetzt Schleich oder was auch immer ist. Genau, finde ich gut.
ist ja scheißegal, dass du dir möglichst, was auch immer du für ein Tier hast, dir sowas holst, ne, kannst du ja machen, irgendwie so ein Spielzeug, oder du bastelst dir eins, ist ja scheißegal.
Richtig, kann auch Origami sein oder so, ja, genau.
Dass du irgendwas hast, was dich permanent erinnert, ich habe dieses Tier, ich muss das mitspielen.
Richtig.
Ne, dass du es nicht vergessen kannst.
Richtig.
Oder dass man dir sagen kann, hey, guck da hin, das steht da, das will, dass du es beachtest.
Genau.
Ne? Können die Mitspieler sagen, so hier, was ist mit deinem Biest? Was ist mit deinem Biest?
Ja.
Irgendwer wird schon dran denken, wenn es da steht.
Ja, denn im Grunde
ist. Wenn es da nicht steht, wird es schnell vergessen.
Richtig. Ja. Denn im Grunde ist so ein Tier auch nur Vor- und Nachteil gleichzeitig.
Ja.
Und man muss sich, glaube ich, im Klaren sein, dass ein Begleitertier, in der Theorie zumindest, ist natürlich dann die Frage, wie man das in der Gruppe umsetzt, normalerweise sogar sterblicher ist als die Helden selber. Heldentode sind ja ohnehin ein viel diskutiertes Thema und ein spannendes Thema.
Mhm.
Aber die Frage ist halt, ob sich so Schutzregeln für die Helden, die ich selber gerne einführe, weil man eben doch an seinem Helden hängt, ob man die auch auf die Tiere ausweitet. Und ich denke, man sollte im Großen und Ganzen sagen, ja, denn auch so ein Begleitertier wächst einem, auch wenn es ständig wegfällt, irgendwie ans Herz.
Ja, ja, natürlich. Vor allem das Ding ist ja auch, wenn du das aktiv, effektiv mitspielst,
genau,
wie du es tun solltest, dann willst du nicht ständig neue Tiere haben, weil du dann ständig deine Spielweise ändern musst.
Richtig. Und vor allem fängst du wieder
die
vorne an.
Die Tiere sind ja nicht identisch. Ne?
Genau.
Genau, und du fängst immer von vorne an.
Genau.
Und wenn du eh schon so langsam auflevelst, die Tiere leveln ja auch langsam auf,
ja,
da willst du ständig neu anfangen.
Richtig.
Genau. Ja, da solltest du schon irgendwas haben. Aber wie gesagt, da kannst du dich ganz einfach drauf einigen, das Tier versucht zumindest zu flüchten, wenn es zu viel Schaden nimmt.
Ja, das denke ich auch.
Ne, ich meine, klar, es kann halt wie bei den Spielerfiguren immer passieren, dass ein total krasser Zufallsangriff kommt und du einfach mit einem Schlag tot bist.
Richtig.
Kann passieren, kann immer passieren. Oder
genau,
wieder kann auf der Flucht noch irgendwie mit einem Zauber oder einem Pfeil oder was getötet werden, ist auch eine Möglichkeit.
Richtig, ist natürlich immer die Frage, ich finde, sowas sollte man einfach vor der Runde festlegen, ob das in Ordnung ist.
Ja.
Ist, glaube ich, so eine Sache des Spielervertrags sozusagen.
Kannst es ja auch relativ schwierig machen, dass das irgendwie passiert. Ne, dass es nicht unmöglich ist, dass ein bisschen Spannung bleibt.
Ja.
Aber, ne.
Also für mich ist es normalerweise in Gruppen immer so am besten, und ich finde, das kann man auch durchaus dann auf die Tiere ausweiten, dass man vor Beginn der Runde sagt, ihr seid grundsätzlich erstmal nicht sterblich, aber wenn ihr euch absichtlich in Situationen begibt, wo ihr sterben könnt und die nicht von mir vorgesehen sind, dass ihr da einfach reingeht, dann seid ihr so sterblich wie jeder andere.
Irgendwann ist man selbst
oder wenn ihr euch den vollkommen dumm anstellt, und zwar nicht, weil ihr Pech habt mit dem Würfel, da könnt ihr nichts für, aber wenn ihr einfach sonst was für eine Aktion macht, weil ihr meint, ihr seid der Gruppe 30-1 unterlegen, aber werdet ihr trotzdem niedermetzeln, dann tut mir leid, dann werdet ihr sterben.
Ja.
Der Typ, der seine Hand in das Loch steckt, der
so
muss
ungefähr
halt auch damit rechnen, dass sie danach ab ist.
Man sollte nicht den Knopf drücken, wo drauf steht, nicht drücken.
Genau, das ist das praktisch. Wenn du dich blöd anstellst, dann kann es halt passieren.
Und wir hatten auch mal eine Situation,
wenn Katze in das Loch steckt, dann wird die halt eventuell gefressen.
Ja, wir hatten auch mal eine Situation, da wurde ein Hangar gesprengt von meiner Gruppe. Aber einer der Spieler meinte vorher noch mal mit dem Fahrstuhl in eine andere Etage fahren zu müssen, ein paar Schüsse auf Leute abzugeben oder wieder hochzufahren, bevor die Bombe ausgelöst wird. Ich frage mich bis heute, was das sollte. Und er ist dabei fast draufgegangen. Er hatte nur Glück, dass der Schuss nicht so gesessen hat, der ihn dann getroffen hat. Aber da hätte ich ihn sterben lassen, weil das so absurd und dumm war. Ja, und überflüssig einfach.
Ja, klar, also kann man natürlich alles Mögliche auslegen. Also, wie gesagt, gerade mit Tieren würde ich einfach sagen, ey, wenn das Tier zu viel Schaden nimmt, dann ist es aus dem Kampf weg, weil es wegrennt.
Genau, würde ich auch sagen. Und auf flüchtende Gegner wird für gewöhnlich nicht geschossen, weil man sich den eher den Angreifern wieder zuwendet, weil von denen einfach noch die Gefahr ausgeht.
Du könntest es ja dann auch noch erschweren, dass du sagst, wenn es einmal geflohen ist, musst du es erst wieder suchen, dann musst du es behandeln und so weiter. Und dementsprechend, je nachdem, wie lange das dauert, nimmt es dir halt Spielzeit und das Tier ist eine Weile ausgeschaltet.
Mhm.
Ne? Kannst ja so machen, dass es dann irgendwann wiederkommt. Ne? Aber dass dann, keine Ahnung, vielleicht den Rest der Sitzung ohne Tier auskommen muss, dass er erst beim nächsten Mal wiederkommt.
Ja.
Ja.
Na.
Jetzt noch letztes.
Oder wirkt das
ja.
Ja. Ja. Ja,
nee, mach nee, für aus. Ich hätte nur noch das letzte Thema, was ich noch angesprochen.
Ich meinte nur, dass du dann vielleicht auch einfach eine halbe Stunde Spielzeug damit verbringst, dass du dein Tier suchen musst, weil es weggerannt ist.
Richtig.
Ne? So.
Und danach wieder dich gewöhnen und ich weiß nicht was, denn das wird der erstmal Schiss haben.
Ja, genau.
Wir hatten im Grunde das letzte Thema schon mal angesprochen und sogar in mehrfacher Weise oder vielmehr, ihr habt es auf eine Weise jetzt angesprochen mit diesen kosmetischen Begleitern, die keine Werte haben. Mhm. Und ihr habt vorhin gefragt, so was die Lieblingstiere in der Welt sind sozusagen. Und ich würde beides in gewisser Weise miteinander kombinieren. Und zwar mit der Frage, brauchen eigentlich alle Tiere Werte? Und ich glaube, so meine Lieblingstiere innerhalb einer Welt sind meistens die, die keine Werte brauchen, weil sie nicht dazu da sind, Werte zu brauchen. Das sind zum Beispiel Fische, die man angelt. Einfach Tiere, die die Welt bevölkern, die einfach Logik geben und die Möglichkeit geben, dass man irgendwas tut.
Ja.
Und all diese Fische, die brauchen, all diese Tiere, die brauchen keine Werte. Den Fisch, den angelt man und dann landet er auf dem Lagerfeuer. Oder halt die Singvögel sagen, singen in den Bäumen, aber die sind vollkommen egal, die sind einfach da. Die schaffen einfach eine Atmosphäre.
Kannst ja auch genauso sagen, bei diesen Tieren, falls du sie angreifen solltest, warum auch immer, wenn du triffst, sterben sie halt.
Ganz genau das, so. Ja.
Ja.
Die brauchen keinen Lebensbalken, die brauchen keine Verteidigungspunkte, die sterben einfach, wenn sie getroffen werden.
Die richtig. Platzen, richtig.
Und wenn du die Forelle aus Bach ziehst, dann wird sie im schlimmsten Fall ersticken.
Richtig.
Genau.
Ja.
Dann erzählt sie dir noch eine Geschichte, eine Horrorgeschichte, während sie gebraten wird und bevor sie dann zum Höhepunkt kommt der Geschichte, da ist sie verkohlt und du kannst sie nicht mehr essen.
Richtig. Auch so ein paar andere Tiere, da gilt das. Klar kannst du theoretisch das Schaf angreifen. Musst du aber vielleicht für gewöhnlich halt nicht.
Dann stirbt das halt. Und vielleicht kommt dann irgendwann und sagt, ey, du Arsch, warum hast du mein Schaf gekillt?
Ja, aber klar, so ein Schaf, vielleicht kannst du es nicht mit einem Schwerthieb töten, im Gegensatz zur Forelle.
Ja.
Aber letzten Endes musst du es auch nicht, denn das Schaf, das würdest du nicht von vorne mit dem Schwert angehen. Ein Schaf kriegst du auch relativ problemlos so tot, wenn du es essen willst oder was auch immer.
Ja.
Und ich glaube, das ist dann eine Sache des Ausspielens, was deutlich spannender und interessanter ist. Einfach, weil es einfach darum geht, eine Atmosphäre zu erschaffen oder eine Möglichkeit zur Interaktion mit der Umwelt zu bieten.
Mhm.
Es sind keine Gegner in dem Sinne.
Ja, oder Monster Hunter, wo du so komische Tiere, die so rumlaufen, fangen kannst, um deine Wohnung zu dekorieren.
Ja.
Ja. Da schießt halt ein Netz drauf und dann sind sie gefangen.
Genau. Auch nett.
Ja.
Ja.
Finde ich auch nicht schlecht.
Und es gibt tatsächlich auch Tiere, die insofern interessant sind, dass sie keine Werte haben, aber trotzdem extreme Probleme mit sich bringen können. Die irdische Zecke zum Beispiel. Die kannst du, gut, eine Zecke kannst du ziemlich schwierig umbringen, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Eine Zecke kann dir mittlerweile übrigens eine Fleischallergie geben, was ich total witzig finde.
Oh, sehr spannend, ja. Ja, aber solche Folgen kann es haben, von der Zecke gewissen zu werden, genau. Und das geht ja auch im Rollenspiel, kannst du das ja durchaus bringen. Das heißt, der Gegner, der eigentlich so klein und irrelevant ist, den du auch nicht bekämpfst in dem Sinne, der ist dann plötzlich vielleicht extrem bedrohlich.
Mhm.
Genauso theoretisch halt auch, dass als wenn du hier in der Ostsee gibt es Petermännchen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr Petermännchen kennt. Das sind kleine Fische, die buddeln sich gerne im Sand ein. Und deren Gift, sie haben im Grunde so einen Stachel auf dem Rücken, wenn man das so will, oder so Dornenflossen. Und dieses Gift ist tatsächlich auch für Menschen tödlich. Das heißt, wenn du Pech hast und da durch die Ostsee marschierst, und das ist eben auch im relativ flachen Wasser relativ häufig, dass sie sich einbuddeln, also relativ ist relativ, ne? Aber theoretisch kann man in der Ostsee sterben, weil du mit Pech in ein Petermännchen trittst. Und dieses Petermännchen ist halt, wie groß ist das? 10 Zentimeter vielleicht, ne? Nicht mal.
Ja, da ist jetzt aber das Ding, wenn du solche Tiere in Spiele einbauen willst.
Na, 15 bis 53 Zentimeter sehe ich gerade, aber, ne?
Ja, aber wenn du solche Tiere in Spiele einbauen willst, hast du halt das Problem, dass du plötzlich relativ zufällige Tode haben könntest. Das finde ich halt nicht gut in einem Spiel.
Ebenso.
Ja. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel sagen, du könntest dir theoretisch eine Zecke einfangen und die gibt dir eine Fleischallergie, ist das natürlich im Pen and Paper eine sehr lustige Sache.
Richtig.
Ja.
Und auch das Petermännchen, das soll ich ja nicht töten, sondern Spannung erzeugen.
Ja klar, aber in solchen Fällen finde ich es halt besser, wenn du eher irgendwelche Nachteile bekommst oder keine Ahnung, vielleicht ein bisschen Schaden nimmst oder kurzzeitig ein bisschen weniger kampffähig bist oder so. Also nicht, dass du da wirklich so einen Zufallstod sterben kannst. Das finde ich in Spielen beschissen.
Ich auch. Also es geht mir nicht darum, einen Zufallstod zu erleiden.
Ja klar, aber das würden ja die Sachen mitbringen. Also in der Theorie kann dir auch irgendwie eine Krankheit geben, die dir irgendwie ganz, ganz schlimm das Leben beendet.
Richtig, also es geht eher darum, eine Spannung zu erzeugen oder eine interessante Situation zu erzeugen. Es muss ja keine dauerhaften Folgen haben, denn das halte ich tatsächlich auch immer für ziemlich schwierig, weil es den Charakter stark verändert. Also den Charakter der Figur. Und das aber soll sein. Das ist Sache des Spielers.
Du kannst natürlich als Pen-and-Paper-Spielleiter sagen, keine Ahnung, deine Truppe ist ewig lange im Wald unterwegs, mehrere Tage oder was. Und du sagst, für jeden Tag machst du einen Wurf. Und wenn, keine Ahnung, die 1 kommt oder die 20, was auch immer du festlegst, dann fängt sich halt ein Spieler eine Zecke ein.
Mhm.
Und dann wird ausgewürfelt, welcher Spieler. Und dann wird ausgewürfelt, was für ein Effekt dadurch kommt.
Ja.
Na, könntest du ja auch sagen, du bist dann plötzlich ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen geschwächt, bis du das Biest findest und rausnimmst.
Ja.
Ne? So. Das ist, vor allem da finde ich es dann lustig, dass du das ja nicht mal unbedingt so richtig mit deinen Spielern so hundertprozentig kommunizieren musst, was da eigentlich gerade vor sich geht. Denn so ein Zeckenbiss bemerkst du ja vielleicht auch erstmal nicht.
Richtig.
Und dann sagst du, da würfelst du da so heimlich vor dich hin. Irgendwann sagst du irgendeinem Spieler übrigens, du bist jetzt ein bisschen schwächer.
Genau.
Ja, aus so. Irgendeinem so, Grund. Right?
Ja, und dann musst du halt herausfinden, was los ist. Und dann hast du halt natürlich wieder so ein, was passiert hier gerade mit mir? Und wenn du nicht auf die Idee kommst, deinen Körper abzusuchen oder von deinen anderen Mitspielern abzusuchen zu lassen, was hier eine lustige Situation geben könnte.
Richtig.
Dann, ne? Hast halt ein Problem, so. Aber er wirkt tot oder so, würde ich dann jetzt nicht von verursachen lassen.
Nee, ebenso.
Ja, das wäre ein bisschen harsch.
Aber mir ging es halt nur darum, nicht jedes Tier und Monster braucht am Ende Werte, um interessant zu sein und um etwas in die Spielwelt zu integrieren.
Ja.
Insbesondere, weil es zum Teil auch schwierig ist, denen überhaupt Werte zu geben. Geht man davon aus, so die menschlichen Werte sind der Standard. Klar kannst du sie schon mal um 10 Punkte senken. Und also wenn du der Durchschnittswert eines Menschen auf, was auch immer, Fertigkeit 1 ist 20 und der eines halb so großen Tieres ist dann 10, irgendwann kommst du bei 0 an und hast immer noch kleinere Tiere.
Ja. Ja, nee, bei sowas ist halt quatschig, da brauchst du keine Werte.
Richtig.
Ne, also, um beim Zeckenbeispiel zu bleiben, du findest sie, sie ist tot, fertig.
Genau.
Ja.
Ne? Also, da kannst du vielleicht noch eine Probe würfeln, wie gut du sie entfernst, ob das vielleicht noch, keine Ahnung, eine kleine Entzündung gibt oder was hinterher. Ne?
Richtig.
So als Folgeerscheinung, aber, da wär's Quatsch, Werte zu haben, hat viel Unsinn.
Das denke ich mir eben auch, genau.
Das Ding steckt in deinem Pimmel und ziehst es raus oder nicht? Ja, mein Vater hatte das mal, der hat einen Wald gepinkelt.
Ach, Michael.
Ja, das kommt davon, wenn du im Wald bist, ne?
Ja, nur da eine Stromzone.
Ja, oh Gott, nein, tu es nicht. Ja.
Okay, gut.
Ist das ein gutes Schlusswort?
Ja,
auf jeden Fall.
Gut.
Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute.
Ja. Ja, war deutlich länger als erwartet.
Ja, und deutlich breiter irgendwie auch als erwartet.
Ja, schön. Ist doch wunderbar. War es mir wieder eine Freude.
Mhm.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Genau. Macht es gut.